Bewegtbild-Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.
Ich glaube, mit dem bist du schon mal eingestiegen.
Nee, haben wir gecancelt wieder.
Ist das so?
Ja, wir haben nochmal neu angesetzt.
Okay.
Deswegen muss ich den nachholen.
Ach so. Siehst du, aber ich habe gerade ein fettes Déjà-vu.
Ja, wir setzen in letzter Zeit öfter mal neu an, weil du A, vergisst aufzunehmen oder B, irgendwas am Anfang. Ja, am Anfang ist irgendwas hängen geblieben da mit Logic und Co.
So langsam rutschen die Sachen durch.
Ja, es ist...
Ach so, das, was du meinst. Ja,
wir haben schon ganze Folgen nachgesprochen, ohne dass ich es gemerkt habe. Ganze Folgen haben wir schon nochmal nachgesprochen und haben so getan, was, den bringst du heute? Krass.
Crazy.
Ja, ja gut, okay, das passt in letzter Zeit sowieso nicht, weil wir meistens wissen, was der andere bringt.
Eben.
Aber nee.
Nee, das, was du beim letzten Mal jetzt meinst, das war ja ein Firmware-Update, Alter. Das immer wieder, ne? Sobald man irgendwelche Geräte updatet, ist plötzlich nichts mehr so wie vorher.
Ja, deswegen konnte dieser historische Einstieg bekannt vor, aber der war noch nicht offiziell.
Okay.
Also zumindest das Publikum kennt ihn noch nicht. Das ist ja das Wichtige.
Nee, die kennen den hoffentlich schon, oder? Also so aus dem Geschichtsunterricht und so. Meinst du?
Ja, die wenigsten wissen.
Ah, okay.
Wissen, wer das war.
Und was hat es jetzt damit auf sich? Warum
nichts.
Heute? Nichts.
Vielleicht hat es was so mit meinem Film, mit dem Film zu tun. Vielleicht gibt es dann eine Parallele zu Chroniken von Narnia, aber das machen wir dann in einer tiefgreifenden Analyse zu den, zu den jeweiligen Filmen. Weißt du noch, wie ich bei der Supporter-Episode eingestiegen bin?
Nee.
Ach, siehst du, schon vergessen.
Nee,
dann kannst du selbst eins und eins zusammenzählen.
Ah, okay.
Mysteriös.
Jetzt gibt es ja auch noch Schnitzeljagdaufgaben oder was?
Ja, das ist jetzt nicht neu, dass ich irgendwelche Serien mache. Okay. Du hast lange keine Serie gemacht. Aber es ist ja auch schwer, wenn wir so random Auftragsfilme haben, weil sonst war es ja immer, meine Filme haben heute alle eine Frau als Hauptfigur.
Das wird
in
schwierig.
In allen meinen Filmen spielt eine Kakerlake mit oder so. Also das ist ja dann mehr Zufall.
Ja. Bei allen ist der dritte Buchstabe ein B.
Ja, manchmal war es aber auch wirklich random, deine Parallelen. Da zermarter ich mir das Hirn und dann am Ende heißt es so, ja, der vorletzte Buchstabe ist ein Vokal.
Ja, irgendwie sowas, genau.
Was zur Hölle, Alter.
Nein, ganz so lame war es noch nie. Also
nee, ganz so lame war es nicht, aber es war schon lame.
Ja, natürlich.
Natürlich, ja.
Was erwartest du denn?
Wir sind die Kings of Lameness.
Nee, aber stimmt, solche Parallelen aufzuziehen, das ist jetzt natürlich schwierig, wo wir primär mit Auftragsfilmen hantieren.
Aber es ist trotzdem ein güldenes Jahr für die Supporter, oder?
Weil voll.
Was die hier serviert kriegen, ja, eine Auftragsschippe nach der anderen, die bestimmen unser Line-Up fast schon komplett.
Na,
Und zudem sind die Folgen auch nicht mehr dreistündig, also selten.
Eben, so, könnt ihr euch nicht beschweren, dass ihr nicht hinterherkommt.
Richtig, also ihr habt die Chance dann wirklich aufzuholen und nicht mehr dieses ausufernde 7 Projekte in einer Episode. Insofern,
ja,
wir geben euch die Chance aufzuholen. Und wenn euch das nicht genug ist, was wir hier rausbringen, dann gibt es immer noch die Möglichkeit zu supporten, weil jeden Sonntag gibt es eine Sonderepisode der Banausen bei Pigeon und Steady. Also wir bringen nicht nur dienstags die Episode und freitags irgendwie die Bastarde, sondern es gibt uns auch sonntags mit einer zusätzlichen Episode. Insofern, wer da Bock hat, gerne dahin gehen und da habt ihr auch Losmacht und Auftragsmacht und könnt somit auch unsere Episoden beeinflussen mit euren Filmwünschen. Insofern gerne mal reingucken über Linktree oder einfach bei Patreon und Steady. Bewegt mit Banausen eingeben, da findet ihr uns auch. Wir würden uns sehr freuen, dass ihr uns für unsere Mühe auch mal hier ein paar Taler rüberschiebt. Wäre nice.
Hast du schön gesagt, wie immer.
Dankeschön.
Du bist jetzt offiziell hier der Social Media Beauftragte.
Offiziell der Social Media Beauftragte.
Schon lang.
Ach, so ist das. Ja gut, stimmt ja. Durch die Kommunikation alleine schon, aber...
Ja, eben.
Ja, die gehen mir schon alle ziemlich auf den Sack, aber gut, einer muss es ja machen.
Einer muss da durch. Ja, ist schön, dass du dich da opferst.
Ja, das ist okay. Ich werf mich in die Kugelhage für dich. Ist in Ordnung. Ja,
sehr gut.
Da kommen ja auch mal wieder nette Nachrichten zwischendurch. Insofern, weißt du, wenn du dann so früh morgens denkst, so, ach, warum redest du mit diesem Fußvolk und so. Und dann kommt irgendeine nette Nachricht und denkst so, ach, siehst du ja. Deswegen.
So.
Nein, ich mag euch alle. Ich liebe euch alle zu gleichen Anteilen. Ich glaube, ich habe in der Nachricht mit Sarah, habe ich mal gesagt, wir lieben alle unsere Supporter-Kinder zu gleichen Maßen.
Supporter-Kinder?
Naja, verstehst du so, das ist so, man sagt doch, man liebt jedes Kind gleich so.
Ja.
Deswegen wollte ich da keinen hervorheben irgendwie.
Okay.
Auch die Arschlöcher unter euch sind uns lieb.
Du machst das doch eh nur am Filmgeschmack fest.
Ich mach das meistens am Filmgeschmack fest, ja.
So oberflächlich bist du.
So richtig, ja, absolut oberflächlich. So richtig unsympathisch ist mir da keiner. Mhm. Aber definitiv, wenn es nur nach Letterboxd gehen würde und ich ihr keiner Supporter wäre, wäre ich schon dem einen oder anderen entfolgt. 100%.
I feel like it's kind of a disservice to your fanbase.
Den einen kann ich direkt dissen heute in der Folge, aber das machen wir dann direkt.
Guess, Alter.
Ja, ja.
Du bist einer von der Sorte.
Ach, ein Trotzköpfchen.
Ein Trotzköpfchen, ein Trotzköpfchen. Das ist ja niedlich. Mhm. Ja. Ja, ein Trotzköpfchen. Nee, man, ja.
Ne, wer die der hier lieber?
Du Bastard!
Nee, das ist ja der Falsche.
Der ist schon geclaimed, meinst
du? Die Bastarde sind geclaimed, ja.
Ah, ich glaube, das schließt nicht aus, dass du auch einer sein könntest.
Ich glaube, das ist wie Banause mittlerweile so ein... Das hat mittlerweile die Bedeutung geändert, das Wort. Ja,
ja, wir haben es gebrandet.
Wir haben es gebrandet. Insofern, ja, ja, da brauchst du nicht mehr mitkommen. Insofern, Bastard ist keine Beleidigung mehr. Das ist jetzt, das sind die beiden Moderatoren eines Podcasts.
Ja, schön. Funktioniert.
Grüße an Dave und Dennis, die das ganz hervorragend machen.
Oh ja.
Und die langsam gefährlich werden, was die Streams und Zahlen angeht. Also,
meinst du?
Ja, die kommen uns gefährlich nah. Insofern, also gerade so die letzten Themen scheinen auf Anklang gestoßen zu sein, weil...
H.P. Lovecraft war beliebt, ne?
H.P. Lovecraft war beliebt und Eriks Folge mit Mieke lief auch ganz gut. Mhm. Ich finde es ja ganz lustig, dass du und Dave durch eure Tabellen-Kollabo da komplett alles zerschossen hast bei ihm. Insofern tauchen bei Dave jetzt lauter Filme auf, irgendwie, die du gesehen hast, er aber nicht kennt.
Ach was.
Ja, ja, weil durch diese Tabellen... durch diese Tabellenzusammenführung und so weiter und das Hochladen und so weiter mit den Punkten.
Von Letterboxd jetzt?
Ja, ja, von Letterboxd hat er jetzt praktisch Filme bei sich gesehen, die er aber nie gesehen hat.
Die von mir stammen.
Die von dir stammen und deswegen.
Und ja, aber hey, die Bewertungen sind da jetzt mit bei und deswegen, wenn da ein 5-Sterne-Film ist, dann kann er sich den ja gleich mal angucken.
Weil Dennis die ganze Zeit in der Mieke-Folge so von wegen so, ja, du hast ihn ja gesehen, Dave. Nee, war ich nicht, weil Lee. Und dann beim nächsten Mal wieder so, nee, das war ich nicht. Lee hat ihn gesehen. Lee hat den Gina Killer gesehen, ich kenne ihn nicht. Das war schon super lustig.
Ja, geil.
Du hast ihm seine Tabelle zerschossen. Also seine ganze...
Der Witz ist, das hat er ja komplett selbst gemacht.
Ist ein Amateur. Halt.
Nichts gemacht.
Das ist nicht richtig gemacht.
Ja. Siehst du, da hat er ganz groß seine Hilfe angekündigt und da ist das bei rausgekommen, ja.
Ja, ja, bitte helft uns nicht, Dennis und Dave. Kommt nur Scheiße bei
uns. Ja, nee, für mich ist ja super ausgegangen.
Für dich lief's gut, ja, ja, stimmt. Wie viel Fall, ich gehe ja nicht auf deine Letterboxd-Seite, obwohl wir ja connected sind, weil ich würde mich ja spoilern manchmal und dann, ich will ja nicht wissen, was du alles gesehen hast.
Ja.
Bei wie vielen Filmen stehst du denn jetzt insgesamt, die du gesehen hast, nachdem du jetzt den Rest da importiert hast?
Ich habe keine Ahnung, wo wird denn das angezeigt? Im Profil wahrscheinlich.
3000? Ja. Direkt im Profil ganz oben müssen die Movies stehen.
4170.
4170?
Ja.
Ist ja auch ein ganz schöner Batzen. Und da fehlen wahrscheinlich auch wieder einige.
Da fehlen natürlich sämtliche Filme, an die ich mich halt nicht erinnern kann.
Ja, ja, klar. Ich habe auch immer wieder so links und rechts Filme, den irgendwer lockt und ich dann sehe.
Ja, genau.
Ach, den hatte ich noch nicht, krass. Okay, ja, dann locke ich den auch noch nebenbei.
So, tatsächlich, so landen dann auch die meisten bei mir hier im Profil, weil ich dann eben auch irgendwo, oder da ist ein Regisseur, an den ich ewig nicht gedacht habe und dann weiß ich, ah, okay, da war ja noch das und das und das, so.
Richtig.
Manchmal so.
Richtig, auf jeden Fall.
Ja, ja, so kommt langsam ein bisschen was zusammen, ja.
Schön.
Mhm.
Nimmt langsam Profil an hier. Das Profil.
Oh ja.
Ja, okay, wir sind fast wieder live, der transparente Podcast. Das ist wie vorgestern die gleiche Misere. Wir nehmen den gleichen Tag auf, wie wir releasen, insofern.
Ja. Wir sind wahrscheinlich zu spät.
Wollen wir mal Medias Res? Ja, wissen wir noch nicht. Gucken wir mal.
Gucken wir mal.
Ich habe ja schon mal vorbereitet, fleißig. Ich habe schon mal Vorschaubild gemacht und so.
Das ist ja der Vorteil. Jetzt einfach ein bisschen schneller, damit Leute, die uns auf vielfacher Geschwindigkeit hören, echte Probleme bekommen.
Oh ja, auf jeden Fall, Phelps, Alter. Wir werden jetzt so rezensieren und so weiter, dass du gar nicht mehr mitkriegst hier mit deren anderthalb Geschwindigkeit und so weiter. Dass du es gar nicht mehr mitkommst, wie ich sage.
Ja, voll gut, Alter. Und jetzt hier den Twister und den Tank-Twister und sonst was.
Perfekt, ja.
E40, gib ihm.
Ja, Tank-Twister, E40, Eminem, wie sie alle heißen.
Mhm. Eminem, ja, mit welchem fangen wir an?
Eminem ist, glaube ich, immer noch ein Guinness-Buch als schnellster.
Durch Rap God
schnellster,
oder was?
Schnellster Rapper der Welt, ja, durch Rap God.
Also ich glaube nicht, dass der schneller ist als Busta Rhymes.
Das waren, glaube ich, die haben das gemessen, glaube ich. Das waren, warte mal, wie viel waren das
pro Sekunde? Ah, da geht es dann um die Wortanzahl.
Es geht um die Wortanzahl pro Sekunde.
Pro Sekunde, ja. Okay.
Das waren 16, glaube ich.
Ja, okay. 16 pro Sekunde? Mhm. Nicht im Ernst. Alter, was?
Ich glaube.
Okay. Das ist ja wie mit den... Beinschlägen bei Schwimmer in so, ich weiß noch, da haben die, glaube ich, da war doch auch irgendwie Van Almsick damals so crazy.
Wer ist der schnellste deutsche MC?
Der schnellste deutsche MC?
MC René.
Nee, glaube ich nicht.
Nee, glaube ich auch nicht. Smudo. Ist es Smudo?
Ganz bestimmt.
Jetzt weiß ich's. Der Wolf. Mhm. Der Wolf ist der schnellste MC.
Nee, was würdest du sagen?
Also ich würde sagen Sammy Deluxe.
Ich habe auch an Sammy gedacht, weil der hat schon mal ein paar Tracks gemacht, wo der dann eben so Double Time abgeht. Aber das Ding ist, Kollega ist manchmal auch echt schnell.
Ja. Ich bezweifle, dass an Sammy rankommt. Diesen Fragezeichen-Song und so, da geht er zum Beispiel richtig ab. Mhm. Also er hat schon... Schon fitter.
Ja, müsste man recherchieren. Aber
müsste man recherchieren, gibt es wahrscheinlich auch, wenn man es eingibt oder so. Wie gesagt, also wenn der schnellste amerikanische Rapper im Guinness-Buch ist, müsste der deutsche Rapper auch da drin sein.
Logisch.
Aber wir fangen jetzt nicht an, wie Classic Dave hier rumzugoogeln, wie die Idiots, sondern wir machen das frei Schnauze und googeln nur, wenn wir irgendwas wirklich nicht wissen oder irgendwo gar nicht mehr weiterkommen. Aber ansonsten wollen wir das hier natürlich nach wie vor frei Schnauze gestalten.
Sowieso. Außerdem... haben uns ja vorgenommen, weniger über Hip-Hop zu reden, weil sehr viele aus unserer Supporterschaft zumindest da nichts mit anfangen können.
Aber ist es nicht hier so Education und so? Gerade dann?
Könnte man so sehen, ja.
Könnte man so sehen. Dass
von
sich
Eminem haben ein paar wahrscheinlich schon mal was gehört.
Ja, weiß nicht.
Der ist jetzt nicht so bekannt.
Bin mir nicht sicher, ob sie Eminem kennen.
Ja.
Vielleicht durch seinen Film.
Ja. Wir haben heute auch nichts, was irgendwie im Hip-Hop-Kontext sein könnte. Naja, ansatzweise vielleicht. Mal gucken.
Ach so?
Ja, womit fangen wir an?
Ich bin gespannt, auf welchen Film du anspielst.
Mhm.
Ja, ich würde sagen, wir packen unsere beiden Lose, was ja sozusagen eigene Filme sind, die der andere nicht gesehen hat. Also es ist keine gemeinsame Rezension. Es sei denn, du hast Waterworld mitgeguckt. Ich weiß nicht.
Nee, also jetzt haben wir es gerade von Zeitdruck und da war das leider nicht drin.
Sah bei mir ähnlich aus und du hast allerdings einen Film gezogen, den ich schon gerne gesehen hätte, bei From Beyond. Ich bin ein großer Fan von Reanimator und da das aus der Ecke stammt und aus der Bubble, hätte ich den gerne geguckt und der interessiert mich definitiv. So dieser, ich mag diesen Body-Horror aus den 80s.
Ja.
Und deswegen hätte ich gerne mitgeguckt, aber es auch nicht geschafft, weil zu viel auf den Schirm.
Und der geht nur eine Stunde 25 und ja, du wirst uns nachher erzählen, wie lange hier der, wie hieß er, Ulysses Cut?
Oh ja, das ist wieder mal... die Serie an Filmen, die eine ordentliche Laufzeit haben und welcher noch eine ordentliche Laufzeit hat, ist die Chronik von Narnia.
Fangen wir mit dem an.
Was hältst du davon, wenn wir mit dem einsteigen?
Sehr gut, ja.
Alles klar, weil wir grüßen Timo Weltenschreiner, ein Autor als Hauptverdienst.
Mhm.
Weiß ich jetzt gar nicht, bist du Autor?
Oder? Ist er? Ist jetzt hast dein du, Hauptverdienst? Du wahrscheinlich wieder Fake News. Alter.
Vielleicht erzähle ich Fake News, vielleicht ist Weltenschreiner Klempner im richtigen Leben und schreibt nur nebenbei Fantasy-Romane. Ich wollte das jetzt nicht unterschlagen, aber
also
ihr schickt mir,
wirklich.
Hätte ja sein können. Ihr schickt mir halt keinen Lebenslauf, deswegen ich weiß, muss das spekulieren.
Das fehlt noch, ja. Wir brauchen eure Vita.
Wir brauchen mehr Details.
Das sowieso immer.
Not great storytelling.
Gucken wir mal. Chroniken von Narnia. Wir kannten den beide schon, ne?
Wir kannten den beide schon.
Hast du den damals im Kino gesehen?
Ich bin mir nicht sicher, ob das vielleicht eine Sneak Preview war. Ich glaube nicht, dass ich da selbst ins Kino gerannt bin.
Das kann ich mir bei dem Film nicht vorstellen.
Habe. Aber es könnte eventuell ein Sneak Preview gewesen sein, wo ich ja sehr präsent war damals.
Also ein Blockbuster von Disney als Sneak Preview, das würde mich schwer wundern.
Ja gut, es waren mehr DreamWorks-Filme tatsächlich, weil Shrek lief damals in der Sneak Preview. Das war zum Beispiel eine spektakuläre Sneak.
Mhm.
Eine spektakuläre Sneak, ey Mann, dass mir das nicht eingefallen ist.
Na, dünn.
Nee, ich glaube wahrscheinlich irgendwann nachgeholt.
Aber gleicher Regisseur, ne?
Wie wer?
Shrek.
Ach echt?
Ja, Mann.
Habe ich nicht recherchiert.
Doch, der Herr, wie heißt er? Andrew Adamson oder Adam Anderson.
Ach,
oder,
wie lustig. Okay, was ist das für Zufall?
Ja, der hat ja echt nicht viel gemacht, aber ich meine, Shrek gehört auch dazu. Ja, Andrew Adamson.
Crazy.
Ja.
Ja, wir haben, glaube ich, schon durchblicken lassen, dass wir den bei der Erstsichtung oder bei der einzigen Sichtung jetzt nicht so mega krass prall fanden, aber vielleicht ändert sich ja was bei der Neusichtung, weil wir müssen natürlich wieder Feuerpunkte raten und unser Gegenüber einschätzen, wie er dann diesen Film wohl fand.
Übrigens ja. Ist der Herr, der auch Shrek und Shrek 2 gemacht hat.
Okay, wie geil.
Puss in Boots und sowas, ja.
Müsste nicht denn der Shrek auch dieses Jahr kommen? War der nicht 26 angekündigt?
Das kann gut sein, aber ich glaube, der hat nur die ersten beiden gemacht. Ah, nö. Warte mal, so, ich bin bei seinen Producer-Credits. Der hat nämlich ein bisschen mehr als Producer gemacht. Nee, nur den ersten und den zweiten. Und
nur den ersten
dann gab es andere Regisseure. Aber als Producer ist er klar mit bei. So, ja. Fandest du das jetzt besser oder nicht? Also ich habe mir für dich was notiert, wo ich mich jetzt entscheiden muss, weil so, ich schwank irgendwie.
2 oder 8?
Nee, ich schwank so zwischen 6 und 5,5 und ich glaube 5,5 ist wahrscheinlich so, könnte in die Richtung gehen.
Kommt drauf an, wo ich gelandet bin, in welche Richtung das geht.
Ja, ja.
Wenn ich bei einer 8 gelandet bin, ist die 5,5 wahrscheinlich von der 4 gesehen.
Nee, jetzt gar nicht wegen meinem Schwanken, sondern ich könnte mir vorstellen, dass du halt in so einer Region gelandet bist.
Okay.
Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass du das wirklich geil fandest.
Das kann ich mir bei dir auch nicht vorstellen, um ehrlich zu sein. Und deswegen finde ich 5,5 recht versöhnlich, wenn du mich fragst. Und
ach so.
Für die Länge ist eine 5,5 schon echt nice.
Gnädig, findest du, ja.
Sehr gnädig. Und ich glaube nicht, dass König Lee der Große gnädig ist.
So, so.
Sondern er ist eher der unbarmherzige König mit dem Daumen nach unten, aha, der keine Filme mag.
Mhm, ist klar.
4,5.
Du Gangster.
Ich unterbiete den Shit.
Mhm. Crazy.
Okay, ja. Die Chroniken von Anya für Timo Weltenschreiner. Eine literarische Vorlage, die aus 7 Bändern besteht, wo es aber nur 3 Filme von gab.
Mhm.
Und es kommt eine Neuverfilmung tatsächlich. Hast du auch mitbekommen?
Nee.
Von den Chroniken von Anya.
Aber vielleicht erwähnen wir den Autor noch, der die Bücher geschrieben hat. C.S. Lewis.
Ja.
War das.
Der ist auf jeden Fall kein Unbekannter.
Und wir sprechen jetzt eben über den ersten Teil von 2005. Der Vollständigkeit halber The Chronicles of Narnia, The Lion, The Witch and The Wardrobe heißt. Was ein schnittiger Titel.
Voll, ja.
Ja. Und dann kamen eben noch ein paar Teile nach und eben, wie Gess schon gesagt hat, das basiert alles auf den Büchern von C.S. Lewis.
Also Narnia wird inszeniert von Greta Gerwig.
Der Neue jetzt.
Genau, der Neue.
Mhm.
Und die White Witch wird gespielt von Emma Mackey.
Okay.
Von Sex Education, die ja mittlerweile auch gute Karriere macht.
Mhm.
Und Daniel Craig und Carey Mulligan spielen noch mit. Also Daniel Craig spielt Uncle Andrew.
Okay.
Carey Mulligan noch dabei, ansonsten.
Uncle Andrew, das ist hier Townsend, ne?
Genau.
Nee, Broadbent. Nee.
Doch, Jim Broadbent, genau, ja, der Professor.
Ja. Der ist aber hier Professor Kirk. Na gut.
Ja, aber das wird wahrscheinlich die Rolle sein.
Das geht wahrscheinlich in so eine Richtung.
Die gehen dann zum Onkel und so.
Mhm.
Ja. Alright.
Ja, willst du erzählen, was hier geht?
Kann ich gerne machen, ja. Wir sind in Great Britain, genau genommen in London, zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs. War es der Zweite Weltkrieg oder war es der Erste Weltkrieg?
Nee, ich meine schon der Zweite.
Es war der Zweite Weltkrieg, ja, oder?
Würde ich jetzt schon. Zwar verunsichert mich voll, aber
ja.
Doch, ja.
Und wir lernen unsere Familie kennen, das sind 4 Kinder,
mhm,
und die Mutter, der Vater ist nicht in the picture, oder?
Der Vater ist im Krieg.
Ach ja, Spaß, genau, der Vater ist im Krieg, richtig. Ja, der eine Junge will ja unbedingt das Bild von dem Vater retten und so weiter, weil das das Einzige ist, was ihm noch bleibt, richtig. Weil es gibt dann Alarm.
Die Bomben fliegen. Halt
die Bomben fliegen und eine große Fliegerstaffel, und hier fängt schon die Misere mit dem CGI an, weil eine Fliegerstaffel, die nicht schlimmer aussehen kann aus dem Computer, fliegt gerade über London rüber und wirft Bomben ab, und die Kinder und die Mutter müssen sich verschanzen. Die haben dann nämlich so einen Bunker im Garten, müssen dann praktisch so über den Hof rennen, und dann sehen wir den einen Jungen noch irgendwie zurückrennen ins Haus, um das Bild von dem Vater zu retten. Also wir sehen, okay, der Vater ist gerade auch unterwegs. Und dann retten sie sich in diesen Bunker. Und nachdem die Bomben da gefallen sind, sagt die Mutter, okay, so geht das nicht weiter, ihr müsst irgendwie raus aus der Stadt, wir müssen euch irgendwie in Sicherheit bringen, wo es ein bisschen ruhiger ist. Und werden dann aufs Land geschickt, nämlich zu, wie stehen die im Verwandtschaftsverhältnis? Das ist der Onkel, oder?
Ich meine auch, ja, irgendein Verwandter ist das, Alter, das habe ich auch verdrängt.
Ja, das ist wahrscheinlich dann der Onkel. Und der wohnt auf dem Land und da ist es ein bisschen ruhiger, da fallen halt weniger Bomben und es ist halt nicht mitten in der Stadt, in der Hauptstadt von England. Und
ja, aber das ist halt eben so eine ältere Frau und ihr Professor.
Genau, die ältere Frau hat halt auch harte Regeln und sagt, lass den Professor in Ruhe, der arbeitet den ganzen Tag und so, also belästigt den nicht und seid ruhig und ihr müsst das machen und das machen und am Tisch müsst ihr euch benehmen und so.
Aber es ist halt ein Riesenanwesen. Ne?
Ja, es ist ein Riesenanwesen auf jeden Fall, auch so mit so einer riesiger Grünfläche draußen und so.
Mhm.
Und was das Anwesen angeht, gefällt das den Kindern natürlich. Die fangen an zu spielen und so und gucken sich da um. Und irgendwann eines Tages spielen die Verstecken natürlich. Der Klassiker Hide and Seek. Und es gibt einen separaten Raum, wo nur ein Möbelstück drin ist, nämlich ein Kleiderschrank. Der besagte Schrank aus dem Titel. Und das kleinste der Mädchen, beziehungsweise es sind zwei Mädchen und zwei Jungs, und das jüngste der Geschwister, das ist nämlich die kleine Lucy, die versteckt sich in diesem besagten Kleiderschrank. Und geht da durch diesen Kleiderschrank durch, und dann sehen wir die Perspektive, wie die Jacken so links und rechts von ihr so fliegen. Und dann plötzlich steht sie in einer verschneiten Landschaft. Denn wenn du durch diesen Kleiderschrank durchläufst, bist du praktisch in einem anderen Land, in einer anderen Welt, in einer anderen Zeit, in einer Parallelwelt, die sich Narnia nennt. Und dann plötzlich steht sie in einem Wald, komplett zugeschneit, und
ja, das mit der Zeit ist ja ein spezielles Thema, ne?
Ja.
Weil du jetzt meinst, in einer anderen Zeit. Es wird ja nicht genau definiert, wann wir sind.
Das stimmt.
Aber es ist auf jeden Fall ein anderer Ort, und da läuft die Zeit anders ab.
Ich wollte gerade sagen, die Zeit tickt ja auch anders, weil in dem Moment, also sie erlebt einiges in dieser Welt, das können wir, glaube ich, erwähnen. Und dann in dem Moment, wo sie wieder zurückkommt in diesen Kleiderschrank und dann wieder rausläuft, ist es so, als wenn sich da gar nichts geändert hat.
Ja, ja.
Ihr Bruder steht da und sagt so, Alter, du sollst dich doch verstecken, so, warum stehst du denn hier einfach nur in der Gegend rum, so. Und sie war gefühlt eine Stunde weg.
Ja, sie meinte, ich war Stunden weg.
Ja, sie war sogar Stunden weg und so. Und deswegen ist das, also die Zeit scheint stehen zu bleiben in dem Moment, wenn du irgendwie dieses Reich Narnia betrittst.
Mhm.
Jetzt weiß ich nicht, wie weit wir hier die Narnia-Story an sich aufdröseln sollen. Also es gibt eine...
Naja, ich glaube, diese Prämisse des Konflikts müssen wir schon kurz erzählen.
Ja, dann erwähnen das mal. Du meinst das mit der Königin, mit der White Witch und so.
Genau.
Ja.
Ja, also als dann Lucy zurückgekommen ist und es den Geschwistern erzählt, glauben die ihr natürlich nicht. Und irgendwann kommt es dazu, dass aber Edmund mit ihr in diesen Schrank geht und dann auch in Narnia landet und somit halt ein Zeuge ist. Nachdem die Kinder dann aber von der älteren Dame irgendwie davonrennen und dann alle in diesem Schrank landen, sind es dann schlussendlich alle irgendwann in Narnia.
Mhm.
Jetzt ist aber das Problem, dass als Edmund nach Lucy da reingegangen ist, ist der alleine eben auf die Antagonistin des Films gestoßen, und das ist eben Tilda Swinton als die White Witch, die sich aber als Königin ausgibt.
Mhm.
Und deswegen ahnt er da nichts Böses und erzählt ihr, was Lucy ihm erzählt hat, und verrät damit leider viel zu viel, weil jetzt kann die White Witch ihren Angriff gegen, und die will halt Narnia erobern und kann da jetzt weiter vorgehen durch das, was er ihr gesagt hat. Die nimmt den dann auch, kidnappt den so ein bisschen. Also er will, einerseits will er irgendwie bei ihr abhängen, weil sie ihm Süßigkeiten gibt.
Turkish Delight.
Ja, ja.
Scheint der Shit zu sein, ne? Damit kriegt sie ihn, damit verrät er sogar seine Geschwister für Turkish Delight. Ja. Also scheint gutes Zeug zu sein.
Auf jeden Fall, verkauft er mal kurz alles. Naja, und dann ist er eben bei ihr, und zudem zeigt sie ihm dann relativ schnell auch, dass sie mit ihrem Speer, den sie hat, einfach Leute versteinern kann, oder Figuren, die dort sind, weil da sprechen ja auch die Tiere, und da gibt's Faune und Fabelwesen und alles Mögliche.
Mhm.
Ja, und jetzt stehen auf der anderen Seite eben Aslan, das ist der Löwe, der eigentlich Narnia regiert hat bis dahin. Jetzt ist aber mit dem Erscheinen dieser vier Kinder, erfüllen die eine Prophezeiung, die es in Narnia gab, dass Two Sons of Adams und Two Daughters of Eve kommen werden und Narnia regieren werden. Also sind die kurzerhand dann Kingshit und helfen dann Aslan im Kampf gegen die White Witch.
Danke für diese Ergänzung. Genau das.
So. Hm? Ja, ich glaube eben, das ist für den Konflikt und warum das fast 2,5 Stunden dauert, auch einigermaßen relevant.
Hm.
Und das ist ja schon auch recht klassisch unterteilt, ne? Also du hast dieses Establishing erstmal im ersten Akt, und dann wird dieser Konflikt aufgemacht.
Und so. Hm.
Und dann haben wir diesen Abschnitt, wo es quasi noch Winter ist, und dann kommen wir aber auch irgendwann in eine sonnigere Gegend.
Und es gibt sogar wie bei Herr der Ringe und Co. gibt es eine klassische Endschlacht.
Da sind schon auch erstaunlich viele Parallelen, ne, zu Herr der Ringe.
Schon, ja, auf jeden Fall.
Ja.
Irgendwann, ja, jetzt hast dann die gute Armee gegen die böse Armee an.
Jetzt hast du ja die CGI angesprochen. Und ich meine, das war eine der Oscar-Nominierungen, weil dieser Film war dreifach Oscar-nominiert.
Mhm.
Und hat einen auch gewonnen, meine ich. Warte, ich hatte es doch irgendwo offen hier. Ja, und zwar Make-up hat er gewonnen. Mhm. War noch nominiert für visuelle Effekte und Soundmixing, die gingen beide an King Kong.
Das Jahr war das. Mhm.
Aber Make-up hat er gewonnen, und das wäre noch so das Department, wo ich eher was auszusetzen hatte, mhm, als jetzt bei der CGI, weil ich finde, darf's nicht vergessen, Digga, der Film ist über 20 Jahre alt. Ne? So, dass die CGI natürlich nicht mehr einwandfrei aussieht, liegt auf der Hand, finde ich.
Ja,
aber jetzt ist es bei mir noch nicht allzu lange her, dass ich so Filme wie Mufasa oder wir haben auch König der Löwen gesehen und so, ne, diese Real-Life-Verfilmung, wo wir halt eine Menge animierte Löwen haben. Und ich finde gerade der Löwe, der sieht schon auch immer noch echt gut aus. Man merkt halt, dass vor allem beim Animieren der Augen, dass sich da halt einiges getan hat, ne, weil das ist, ich finde, da bricht es dann auch oft, weil der Fuchs zum Beispiel sieht wirklich scheiße aus.
Richtig scheiße.
Der Biber geht wieder einigermaßen. Es ist nur oft halt dann auch eine Frage, wie es eben mit dem Hintergrund harmoniert, ne? Und da ist schon oft, da merkt man halt dann schon oft, dass das Ding 20 Jahre auf dem Buckel hat. Weil ich finde, wenn jetzt da diese Greifviecher, die da rumfliegen, wie heißen die noch? Diese, sind es Basiliske?
Was sind denn Greifviecher?
Na, diese, die haben doch diese, das Ding ist vorne Adler und hinten irgendwie was Drachenähnliches oder?
Ach so, diesem, ja, okay, jetzt weiß ich, was du meinst. Oh, boah, keine Ahnung, Alter.
Okay,
so wie,
aber die kommen
so
irgendwann zum Einsatz?
Nur als
Vogel.
Als Raubvogel,
ja.
Ja, stimmt, die haben auch einen bestimmten Namen.
Und die sind aus der Nähe auch nicht so hundertprozentig, ne? Aber wenn die dann wegfliegen und in der Unschärfe hinten abgehen und so, das sieht einwandfrei aus, finde ich.
Krass, also, einwandfrei findest du das?
Naja, in der Unschärfe halt, ne? Mhm.
Aber ich finde, das ist halt, in jeder Szene ist es halt Uncanny Valley. Weißt du, weil du siehst irgendwie, es bringt dich jedes Mal raus, weil du denkst, so, Alter, es ist so unecht und die agieren gerade mit einer Greenscreen oder die agieren gerade mit einem Tennisball oder was auch immer.
Mhm.
Und das bringt mich raus, weil es gibt CGI, die nicht gut sein muss, wo ich aber trotzdem in dem Film drin bin, wo ich nicht vergesse, so, wo ich nicht dann rausgerissen werde und denke, so, Alter, wie scheiße sieht das aus? Und ich denke nur so, ja gut, CGI von damals. Und was ich mir immer vor Augen halten musste, ist, 4 Jahre später kam District 9. Den wir neulich hatten.
Mhm.
Das heißt, es liegen hier keine 20 Jahre dazwischen. Und wir haben bei District 9 beide gesagt, der ist flawless von der CGI. Der ist perfekt.
Auf jeden Fall.
Und insofern.
Aber der macht natürlich auch lange nicht so viel mit CGI wie dieser Film.
Na, der Anteil ist schon recht hoch da.
Ja, aber es sind immer die gleichen. Also, weißt du, das, was CGI ist, sind immer die gleichen Sachen.
Aber die Interaktionen
und die sind halt
mit
geil
den
gemacht.
CGI-Wesen
ja, die
und den Menschen.
Funktionieren einwandfrei, natürlich.
Und das hast du, und hier ist das Gegenteil davon.
Also voll bin ich bei dir, Alter. Am schlimmsten die Sequenz, wo sie auf Aslan reiten. Ich habe mich kaputt gelacht, Alter. Das ist, also Atreyu war geiler, ey. Was zur Hölle. Oder hier, wie er auf Fuchur reitet, Alter. Das
ja, klar,
sah einfach
das
geiler aus.
Das war viel geiler.
Ey. Vor allem, der Witz ist, dass, also ich meine, jeder, der mal irgendwie auf dem fucking Pferd gesessen ist, der weiß, dass das so nicht sein kann, Alter, weil der reitet, der gibt Vollgas, ne? Der sprintet da lang
und die, sitzen
und die
relativ,
sind so ganz tiefenentspannt auf seinem Rücken, Alter, was zur Hölle hat der für Stoßdämpfer? Das ist halt sowas, das hat mich dann eher rausgebracht, wobei das jetzt sowieso für mich die Sorte Film ist, die mich nie wirklich reinzieht. Also ich bin da nie emotional bei der Geschichte oder so, sondern ich kann mir das alles angucken, aber ich merk halt die ganze Zeit, dass ich nicht die Zielgruppe bin für so einen Film, sondern...
Aber was meinst du jetzt genau? Also das Fantasy-Genre oder jetzt so...
Nein,
für
sondern...
Für Kinder ausgerichtet?
Wie, genau, dass das einfach ganz klar auf Kinder ausgelegt ist, weil...
Generell?
Ja, Mann.
Echt,
also,
ja?
Findest du nicht?
Auch so bei Filmen aus deiner Kindheit? Also wenn du jetzt
also ich meine,
die Geschichte sehen würdest
das
oder
Ding
so?
Ist, der ist ja schon, an manchen Stellen ist der ja wirklich so ein bisschen rough, ne? Also deswegen, der hat ja eine 12er-Freigabe, glaube ich. In Deutschland, weil diese Szene, wo Aslan irgendwie so festgepinnt wird und ne, dann irgendwie Mähne abgerupft und so. Also wenn du dir vorstellst, dass ein 6-Jähriger sich das anguckt, das wäre wahrscheinlich schon übelst creepy. Da wären wahrscheinlich auch manche dieser Viecher, die so rund um die White Witch rumrennen.
Ja, bei der May fand ich ein paar Creature Designs ganz cool. Ja.
Da wären wahrscheinlich schon echt einige übelst furchteinflößend. Und das ist auch schon irgendwie ziemlich so das geilste Boss-Move, wie sie da mit den Eisbären ankommt, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also Tilda Swinton war ein kleines Highlight, weil die hat wirklich diesen eiskalten Blick drauf, so weißt du, dieses
ja,
von wegen, dieses
geil.
Unbarmherzige. Und völlig so dann so, weißt du, von ruhig und von wegen so sachlich und dann plötzlich ausrasten von einer Sekunde zu einer, wo du selbst zusammenzuckst als Zuschauer. Also die macht das großartig. Die ist als Hexe natürlich perfekt besetzt. Aber dem entgegen steht zum Beispiel mein zweites Problem. Ich fand niemand von den Kinderdarstellern gut. Annähernd vielleicht Lucy, die so ein bisschen natürlich gespielt hat, aber trotzdem auch nicht gut.
Ja.
Aber die waren alle komplett profillos und nicht gut besetzt. Weißt du, und dann hast halt so die Gegenentwürfe.
Aber das ist leider das, was ich halt auch irgendwo erwarte, wenn ich eben so Disney-Film sehe, wo vier Kinder im Fokus stehen. Also da hätte ich jetzt nicht erwartet, dass das irgendwie groß ist.
Aber ist doch nicht immer so, dass sich das Shirt, ich meine, gut, jetzt fallen mir nur so große Beispiele ein wie Christian Bale in Reich der Sonne oder hier Elijah Wood in Herr der Ringe und so, die ja auch noch super klein waren. Aber da würde auch niemand sagen, die spielen scheiße oder so.
Elijah Wood schlecht, in Herr der Ringe war natürlich nicht so klein wie die Kinder hier.
Nein, nein, natürlich, der war ein bisschen älter, aber trotzdem, weißt du, was ich meine? Das ist so Atreo und unendliche Geschichte, würde ich jetzt auch nicht sagen, dass ich, wenn ich den heute, ist jetzt lange her, dass ich den gesehen habe, aber wenn ich den mir heute angucke, würde ich nicht sagen, dass ich da bestimmt sage, war der scheiße besetzt. Hier fiel mir das sofort auf.
Ja.
Die spielen halt alle so scheiße, Alter.
Ich glaube, das ist die Inszenierung. Ich würde das überhaupt nicht jetzt so krass diesen Kindern vorwerfen.
Doch. Ich werfe es den Kindern vor.
Okay.
Die sollen sich einen neuen Job suchen.
Ja. Naja, also die großen Karrieren haben sie ja nicht gemacht, ne? Also, das ist ja Fakt.
Ja. Außerdem ist es mir immer suspekt, wenn Leute Angst haben vor Mäusen. Und Anna Popelwell hier, die ältere von denen, die hat ja wohl eine Szene, wo sie dann ein Double angefordert hat, weil sie mit einer Maus interagieren musste, wo ich gesagt habe, Digga, Alter, wirklich. Alter. Ich kann verstehen, dass man irgendwie Schiss hat vor Spinnen oder so hin und her, aber Mäuse, ich meine, selbst wenn du so eine Agro-Maus hast und die beißt dir in den Finger, was soll denn da passieren, Alter? Die beißt dir doch nicht die Finger ab.
Ja gut, aber wenn jemand eine Phobie hat, ist das nicht rational, kannst du da nicht mit rationalen Argumenten kommen.
Das ist eine kleine, süße Maus.
Ja, und das ist aber bei einer Spinne, die ist ja auch klein und manchmal süß.
Ja, aber da gibt es Giftspinnen, es gibt keine Giftmäuse.
Nee.
Also Spinnen aber, haben ja schon, Spinnen können ja tödlich sein.
Ja, aber.
Das ist ja noch eine.
Okay, klar.
Das kann ja noch verankert sein. Aber eine Maus.
Ja, die kann.
Keine tödlichen Mäuse.
Nö, theoretisch kann die aber auch irgendeine blöde Krankheit übertragen. Also.
Ja, gut, jetzt könnte man sie fragen, ob sie vielleicht Angst vor Meerschweinchen hat, weil die können auch Krankheiten übertragen. Und dann würde Anna Popelwell sagen, so, nee, habe ich nicht.
Popelwell, Alter. So heißt sie bestimmt nicht, aber es ist auf jeden Fall ein geiler
es
Name.
Es bietet sich an, auf jeden Fall, den Namen so auszusprechen.
Ach ja.
Ja, und dann, ich bin hier wirklich guter Dinge rangegangen und habe gesagt, ich gebe dem noch eine Chance. Und beim Vorspann kam ja dann so, okay, Tilda Swinton und dann so James McAvoy. Ich so, ach krass, der war auch noch dabei und so, hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm und Jim Broadbent und so, ganz cool.
Den finde ich aber auch nicht besonders doll in seiner.
Wer jetzt, Jim Broadbent oder?
Nee, McAvoy.
Ja, und dann, ich wusste ja nicht mehr, wen er spielt. Und dann kommt sie in dieses Reich von Narnia und dann hörst du auf einmal diese Schritte. Tipp, 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 tipp. Und dann ist es so, ist mir wie Schuppen von den Augen gefallen.
Das
so,
ist an, das der spielt dieses Schritten komische. Erkannt, Alter?
Nee, ich wusste, das ist James McAvoy als dieses komische Vieh. Ich so, Alter, okay, der spielt diesen Faun, ey. Ich wusste das nicht mehr, weißt du? Aber in dem Moment, wo ich gehört habe, da rennt irgendwas links und rechts, ich so, Alter, okay, das ist James McAvoy mit dieser komischen, mit diesem komischen Make-up und diesen Hufen und so. Und bevor dann ins Bild kam, habe ich dann, ist es dann tatsächlich wieder zurückgekommen. Ich so, krass.
Tja.
Aber ja, das CGI und ich sag mal so, ich glaube, dass.
Aber den Make-up-Oscar haben sie gewonnen, Alter. Und ich finde eben gerade bei so James McAvoys Figur irgendwie sieht das nicht aus, ey.
Ja, auf jeden Fall, Alter. Das ist wirklich komisch.
Ja.
Also, das ist so eins der Momente. Und gerade für dich, Timo Weltenschreiner, als Fantasy-Autor, ich glaube, das Buch von C.S. Lewis ist tatsächlich grandios und glaube, ein großartiges Kinder-Fantasy-Buch, wenn man es liest.
Mhm.
Aber die Verfilmung dazu, damit haben sie sich keinen Gefallen getan. Wie ich finde.
Mhm.
Weil die Story an sich und so mit diesem Reich, was du durch den Kleiderschrank betrittst, wenn du das als kleiner Junge oder kleines Mädchen liest, ist das bestimmt ein großes Abenteuer. Aber jetzt, wenn du diese computeranimierten Figuren siehst und diese Biber aus dem PC und so, das ist, wie gesagt, das gibt ja so, es gab ja so Bücher, die sie als unverfilmbar irgendwie deklariert haben, wo sie gesagt haben, da hat sich noch keiner rangetraut. Mhm. Fear and Loathing Las Vegas war ja lange so ein Ding und so, ein paar andere.
Mhm.
Aber hier wünschte ich, dass es so gewesen wäre, dass sie gesagt haben, Digga, das können wir nicht verfilmen, das ist einfach zu dumm
wie
aus.
Wie gesagt, damals war die CGI auf einem guten Stand. Alter, 2005 war das top-notch für Industriestandards.
Aus deren Perspektive schon, aus meiner Perspektive leider nicht. Aber ich weiß nicht, ob mich damals die CGI gestört hat, weil ich fand ihn ja damals schon nicht gut. Der ist jetzt aber nochmal gefallen, weil der jetzt erst recht den hier im Zeichen der Zeit irgendwie den Beweis antreten muss, dass er immer noch gut ist und ist er absolut nicht. Also.
Nee, gut ist er nicht, aber ich finde, er hat genug Popcorn-Elemente, um das erträglich zu machen.
Ja, das könnte man vielleicht so abheften, wenn er nicht so lang wäre. Also einerseits braucht er die Länge, hast du schon recht mit den 2,5 Stunden, was die Handlung angeht.
Es hat mir wieder sehr in die Karten gespielt, dass ich den gesplittet habe.
Und du hast ihn
gesplittet. Wieder, ja, notgedrungen.
Ja, weil auf der anderen Seite ist das, was mich stört, dann halt 2,5 Stunden Störung, weißt du?
Mhm. Ja. Ja, nichtsdestotrotz finde ich, die 180 Millionen, die er gekostet hat, die sieht man hier und da.
Mhm.
Also das war ja schon einfach eine wahnsinnig aufwendige Disney-Produktion. Das war damals ja schon auch ein echt großer Release und das hat funktioniert. Also die Rechnung ging auf, ne? Aus diesen 180 wurden allein im Kino über 745.
Ja, ist ein Hit.
Also das haben sie natürlich schon entsprechend aufgezogen und wie gesagt, ich finde, hier und da sieht man das noch, aber ja. Also das ist ja auch gerade die Zeit, in der sich halt, in den 20 Jahren hat sich halt eine CGI wahnsinnig viel getan. Alter. Mm. Also da ist natürlich eine Menge passiert und wie gesagt, ich finde, sehr viele Shots mit dem Löwen gehen voll klar.
Also solange es immer für mich Gegenbeispiele aus der ähnlichen Zeit sind, filmisch gesehen, weißt du, wenn einer jetzt kommt so von wegen so, ja, die 50er und so, da war die Story halt noch nicht wichtig, dann komme ich halt mit Citizen Kane und andere Filme in die Ecke, wo ich sage, Digga, das waren auch die 50er, so, weißt du. Und hier finde ich dir 2005 garantiert Filme, wo ich sage, Alter, guck mal, Jurassic Park, Alter. Das waren die 90er.
Ja, aber da war ja wenig CGI, war ja primär.
Was?
Sprichst du jetzt vom ersten Jurassic
Park? Der erste Jurassic Park war wenig CGI?
Ja.
Das war für mich ein Meilenstein, was CGI angeht. Und das war 10 Jahre vor Chroniken von Narnia. Und der war ähnlich vom Budget.
Okay, klar war das ein Meilenstein, was CGI angeht, weil es ja auch in der Form das erste Mal so passiert ist, also in Kombination mit eben SFX.
Aber halt heute noch flawless, das meine ich so. Der ist halt zeitlos geblieben und der ist halt älter.
Mhm.
Und das sind zum Beispiel, wo ich
aber
sage,
eben
so,
da ist ja auch deutlich weniger, das meine ich halt. Ne? Also du kannst schon jetzt nicht wirklich Äpfel und Birnen vergleichen, Alter, weil hier ist halt, die sind ja voll oft wahrscheinlich im Greenscreen gewesen und alles um sie rum ist CGI.
Alter, diese Brontosaurier und so, wo die dann vor ihnen stehen.
Also ich meine, ja, die haben wahrscheinlich in Neuseeland gedreht, ne? Weil der Regisseur ist ja auch Neuseeländer und ich kann mir vorstellen, bei den Landschaften so, ich habe mir gedacht, das ist bestimmt Neuseeland.
Wahrscheinlich war es die gleiche Wiese.
Herr der Ringe Parallele.
Ja, wahrscheinlich war es die gleiche Wiese, wo Herr der Ringe.
Ohne Scheiß. Ist. Also diese Riesenschlacht, dachte ich so, das sieht voll danach aus.
Ja.
Ja. Musik können wir noch erwähnen von Harry Gregson Williams. Jetzt auch kein Niemand, also wie gesagt, so bei einer Disney-Produktion, das hätte mich auch, alles andere hätte mich echt überrascht.
Mhm.
Das ist halt, ja, wie gesagt, war groß aufgezogen und erfolgreich und deswegen gab es noch ein paar Sequels und jetzt kommen sie anscheinend wieder mit der Idee, das zu verfilmen. Dann, was hältst du davon? Also willst du dem dann eine Chance geben oder sagst du, es ist schon auch ein Großteil einfach die Geschichte, die halt scheiße ist? Also weil du sagst, das Buch ist bestimmt cool, aber...
Ja, was mich noch ein bisschen genervt hat, ist tatsächlich, und ich wundere mich, dass du das nicht negativ ansprichst, ich bin nicht so ein Freund von vielen kirchlichen Symbolen oder Hinweisen und so.
Ja.
Weißt du? Und so diese Geschichte um Aslan rum und er ist ja irgendwie auch der Erlöser in der Story. Also du hast hier so viele biblische, glaube ich, Momente,
nee,
die auch...
Die Erlöser sind die vier Menschen.
Ja, aber Aslan ist ja irgendwie... Also ich will jetzt nicht zu viel von dem Film spoilern, weil das wäre jetzt so meine Analyse, die ich hier bringen würde. Aber ich sag mal so, es gibt einige Bibelreferenzen, die man hier reininterpretieren könnte.
Okay, ich weiß, was du meinst.
Das könnte so The Christian Lord of the Rings sein.
Hm.
Wie ich finde. Und
ja,
das ist auch eine Sache, die ich nicht so geil finde. Haben wir übrigens in einem anderen Auftragsfilm heute auch.
Verstehe ich, ja. Ja, bin ich ja generell auch überhaupt kein Fan von.
Ja.
Also das weißt du ja.
Du hast
ich habe das
immer
aber gar nicht so gesehen. Ich habe eher in die Richtung gedacht, dass das natürlich auch wieder so eine Geschichte sein könnte, wo sich halt Kinder aufgrund der Grausamkeit, die im realen Leben um sie rum herrscht, dass die sich dann so eine Fantasiewelt suchen, weißt du? Dass
ja,
das
okay.
In so einer Richtung auch was
ja, das hat man ja oft gesehen, so, aber da habe ich schon bessere Filme gesehen, Alter.
Ja, natürlich.
Ich
will
nicht, warum,
diesen Film auch nicht verteidigen, for fuck's sake.
Ich weiß auch nicht, warum alle von Scorsese immer diesen Hugo Cabré irgendwie auch verteufeln oder sagen so, ja, nee, der passt irgendwie gar nicht zu seiner Filmografie und das ist ein schlechter Film und so.
Weil das, wer sagt denn sowas?
Habe ich auch schon gehört, so von vielen Ecken. Weil das ist zum Beispiel ein Film, wo es ja auch darum geht, dass ein kleiner Junge in eine Welt flüchtet und so weiter. Wo
ja, vor allem zelebriert der Film doch voll das Kino, Alter.
Der ist super, Mann. Den liebe ich zum Beispiel. Das ist ein ganz toller Film.
Ich fand den auch super damals. Ich hab den nur einmal gesehen, aber
der ganze Film ist ja auch aus kindlichen Augen und so.
Ja, ja, eben. Das war für mich so ein bisschen Scorsese's Cinema Paradiso.
Voll. Sehe ich ähnlich. Also es gibt auch immer positive Beispiele, wo ich sage, so ja, die Story sehe ich, aber es hat bei Arnold-Filmen besser funktioniert. Deswegen bezweifle ich, dass eine Neuverfilmung hier irgendwie besser bei mir punkt, auch wenn das diese CGI-Kritik, die ich anbringe.
Ja, die dürfte jetzt natürlich nicht mehr so sein. Ja.
Die dürfte sich dann wohl erledigt haben, weil im Jahre 2026 sollte das schon alles besser aussehen. Aber animierte Tiere, Alter, ist halt immer so ein Thema. Wir hatten auch neulich so einen Film, wo man so einen animierten Hirsch oder ein Reh hatte, was dann irgendwie umgebracht worden ist. Das haben wir gar nicht erwähnt. Und dann dachte ich auch so, Alter, Rehe und Hirsche in CGI, Walking Dead lässt grüßen, das geht nie gut irgendwie. Das haben die nicht hingekriegt. Irgendwie bis jetzt das realistisch.
Naja, doch, ich finde, mittlerweile sind die da schon. Also eben, wenn man sich halt, meine ich so, was Disney jetzt heutzutage macht, ja, so mit den Realverfilmungen, das sieht schon krass aus, Alter.
Ja, klar. Aber es gibt so bestimmte Tiere, das scheinen hier so an ihre Grenzen zu kommen, habe ich immer das Gefühl.
Ja, ewig lang waren es halt die Augen, ne? Wo einfach kein Leben drin steckt.
Ja, das ist ja bei den Menschen auch ähnlich so.
Echt behoben, ja, ja, eben.
Wenn sie irgendwie diese,
aber das
dieses De-Aging halt machen schon und so, und du siehst halt in den Augen irgendwie, okay, das sind die nicht. Naja.
Tja.
Right.
So, was brauchen wir noch? Punkte.
Ja, Punkte brauchen wir noch.
Zu The Chronicles of Narnia. 6,9 sind es auf IMDb. Metascore ist bei 75, Alter.
Was zur Hölle.
Letterboxd auch. 3,6. Ach, wie geil. Das hatte ich gar nicht mehr nachgeguckt, aber jetzt sehe ich gerade auf Letterboxd, dass Liam Neeson da gelistet ist. Er spricht den Löwen, oder?
Ach ja, stimmt, haben wir nicht erwähnt, ja. Habe ich natürlich erkannt sofort.
Ich auch, Alter. Und dann habe ich aber mir selbst gezweifelt und ich so, nee, komm schon, das ist doch Liam Neeson, Alter. Ja.
Das fand ich ganz cool bei den Funfacts, weil Gerald Butler war wohl schon da und hat vorgesprochen und er sollte den Löwen sprechen. Und dann hat er irgendwie eine Anmerkung gemacht von wegen so, Alter, das wird aber nicht hier so eine Puppenshow irgendwie, weil es gab so eine Puppenshow mit so einem Puppenlöwen irgendwie im britischen Fernsehen, wo er gesagt hat, das ist jetzt aber nicht so ein Vieh, oder was ich jetzt hier synchronisiere. Und dann ist irgendwie nichts draus geworden, weil der Vergleich hat weder der Produktionsseite gefallen, noch irgendwie hat er sich da wohl gefühlt und haben sie Liam Neeson geholt.
Okay. Ja, der funktioniert schon gut als.
Also er ist sowieso, wenn er seine Stimme gibt, der war ja auch bei hier 5 Minuten nach Mitternacht, hat er auch diesen mächtigen Baum und so weiter, das war auch Liam Neesons Stimme. Das kann er tatsächlich gut, Alter.
Ja, ja.
Guter Sprecher.
Auf jeden. So, wo bist du schlussendlich gelandet? Das klingt ja sehr bitter alles. Es klingt so, als würde ich hier ein bisschen die Fahne hochhalten.
Abgewertet. Hatte noch 2,5 Sterne bei Letterboxd, fällt auf 2 Sterne. Das heißt auf Deutsch 4 Punkte von mir.
Na gut, das geht ja noch.
Ja, klar.
Aber bin ich natürlich erstmal schön mit 1,5 Miesen eingestiegen.
Doll ist es nicht, ja. Und du ein bisschen versöhnlich, ja?
Ich bin bei 5.
5 von dir?
Ja.
Okay. Was hatte ich gesagt bei dir?
4,5.
4,5, ja. Okay. Halben Punkt verhauen.
Ja.
Naja, das liegt hier der Good Cop, aber mir geht's genauso wie nach der Erstsichtung des ersten Teils. Ich war nicht motiviert, mir die Sequels anzugucken und das sieht jetzt ähnlich aus.
Das sehe ich ja genauso. Und ich habe auch die Sequels nie gesehen.
Nee, ich auch nicht. Müssen wir nicht unbedingt vervollständigen, wenn es nach uns geht.
Ja.
Alright. Das soviel zu den Koning von Narnia. Grüße an Timo Weltenschreiner und dann kommen wir zum nächsten Supporter.
Ja.
Willst du, soll ich?
Mach du mal.
Okay, dann mache ich.
Du hast ja gesagt, wir packen da so ein bisschen zwischen die gemeinsamen Filme.
Ja, gerne. Das ist auch ein sehr lustiger Zufall, dass ich ausgerechnet Pascal alias The Man in the High Castle aus dem Lostopf gefischt habe, weil ich ja neulich erwähnt habe, dass ich mit ihm so ein paar Worte ausgetauscht habe und mit ihm so ein bisschen hin und her geschrieben habe, weil er zu den ruhigen Supportern gehört, die vielleicht in 3, 4 Jahren irgendwie 5 Lose reingeworfen haben und so. Umso cooler, dass ich jetzt ein Los von ihm rausgefischt habe für den Monat März und das heißt Waterworld. Hat am November 23 reingeworfen und jetzt gibt's diese Rezension. Und wie Lee schon richtig angemerkt hat, ich habe dann die Chance genutzt und habe mir den Extended Cut, der sogenannte Ulysses Cut, angeguckt. Der geht knapp 3 Stunden, die Kinofassung ging 2 Stunden 15. Also wir haben hier dezente 45 Minuten Upgrade bei der Extended-Version, die ich mir jetzt mal reingezogen habe. Und der Regisseur heißt Kevin Reynolds, der drehte vorher mit Costner den Robin Hood-Film und war mit diesem Film extrem erfolgreich unterwegs an den Kinokassen. Und da waren sich die beiden schon nicht 100%ig grün, was die Dreharbeiten angeht. Und Reynolds musste man überreden, weil der gesagt hat, boah, mit Costner, nein, will ich eigentlich nicht drehen. Erstmal kein Bock, und das war seine erste Reaktion. Costner wiederum wollte Reynolds als Bedingung haben, was den Regisseur angeht. Weil der hat gesagt so, ich mache den Film, aber Reynolds muss Regie führen.
Was?
Und deswegen sind die auch an ihn herangetreten. Und er hat gesagt so, Alter, nee, auf keinen Fall.
Aber warum denn, wenn die sich schon vorher nicht grün waren?
Naja, er hat ihn wahrscheinlich trotzdem geschätzt mit dem, was er gemacht hat. Und er hat einen riesigen Kinohit draus gemacht aus dem Film. Also das sind ja alles so Beweggründe.
Okay.
Da kann man schon mal über seinen Schatten springen. Die Ursprungsidee von Autor Peter Rader entstand, als er ein junger Autor in Hollywood war. Und das ist schon sehr interessant, weil der lernte einen Mitarbeiter von Roger Corman damals kennen. Und wir wissen ja, was Roger Corman für Filme macht, nämlich sehr preisgünstig runterproduzierte Filme aus allen möglichen Genres. Mhm. Und er meinte zu ihm, also dieser Mitarbeiter von Roger Corman meinte zu ihm, also zu dem jungen Autor, Digga, was gerade übelst angesagt, wir haben die 80s, mach mal so ein Mad Max Rip-Off. Weißt du? Mhm. Weil es ist super billig zu produzieren. Du brauchst keine Kostüme, kannst dir irgendwelche Lumpen nehmen aus der Kleidersammlung. Du nimmst irgendwelche, keine Ahnung, irgendwelche Reste, drehst auf einen Schrottplatz, du kannst im Ödland drehen, weißt du, musst nicht in der Stadt drehen und so. Mhm. Also ein Endzeitfilm ist super billig zu produzieren, insofern mach mal sowas. Und er schrieb dann Waterworld, das einen etwas anderen Ansatz mitbrachte. Und die ganze Welt, die hier spielt, wie der Name sagt, findet auf dem Wasser statt. Und da meinte der Typ von Corman, Alter Digga, hast du sie doch alle? Das wäre wiederum viel zu teuer. Also Endzeit schön und gut, aber natürlich nicht nur auf dem Wasser. Mhm. Und das finde ich schon an sich ganz interessant, dass dieser Film ursprünglich als Low-Budget-Idee anfing.
Ja, das ist bei dem Budget halt so absurd.
Das ist bei dem Budget absurd, aber von der Idee und vom Feel des Films, weil der schon sehr, sehr campy ist, das, was rausgekommen ist. Es ist wahrscheinlich der am meisten anmutende Low-Budget-Film von Kevin Costner, den ich jemals gesehen habe. Unabhängig jetzt vom Budget, aber vom Look und von der Optik und vom Schauspiel. Mhm. Weil der ist sehr, sehr campy. Und das fand ich schon...
Wahrscheinlich so ein teuerster B-Movie aller Zeiten.
Auf jeden Fall, ja. Das ist wirklich ein teurer B-Movie. Kann man schon nicht anders sagen, Alter. Und ja. Und als das mit den Filmplänen anfing, war am Anfang auch Largo so als Produktionsgesellschaft an Bord, die ja wesentlich kleiner waren. Und irgendwann war das Budget dann irgendwie bei 60, 65 Millionen, wurde dann immer mehr. Dann kam Costner noch mit an Bord, der auf einmal voll Bock hatte, in diesem Film mitzuspielen. Dann wurden Rewrites noch gemacht, also Joss Whedon wurde dann rangezogen, neben David Toohey, der auch jetzt nicht unbekannt ist, weil das ist der Autor von Auf der Flucht, von The Fugitive und von Riddick und so. Also alles wurde größer und Largo wurde dann abgelöst von Universal. Mhm. Und lange Rede, kurzer Sinn, das Budget war irgendwann bei 175 Millionen.
Fast so viel wie Narnia.
Fast so viel wie Narnia. Und 175 Millionen.
Aber halt wann? Mitte 90er.
Ja, 95.
Ja.
Und ich glaube, 175 Millionen, ich glaube, wenn du alle Roger Corman-Filme zusammenziehen würdest, würdest wahrscheinlich nicht auf dieses Budget schaffen. Und hier hat es halt ein Film geschafft. Kurz die Story umrissen.
Ja gut, aber Moment mal, Corman war ja dann nicht mehr Produzent, oder?
Nee, er war nicht mehr Produzent. Eben. Ja, er war ja auch so nicht offiziell Produzent. Es war einfach nur jemand aus Roger Cormans Ecke halt und der ihn beraten hat als Autor, weil er gesagt hat, mach sowas. Also es sollte ja ursprünglich gar nicht unter Roger Cormans Ägide, aber Largo sollte halt produzieren. Das war ein wesentlich kleineres Studio.
Okay.
Also, zur Story. Fragen noch, oder?
Nö.
Gut, dann werde ich mal das kurz zusammenfassen. Die Polkappen sind geschmolzen. Das Festland der Erde wurde überschwemmt, was übrigens schon mal von der Prämisse totaler Schwachsinn ist, weil Wissenschaftler haben belegt, wenn die Polkappen schmelzen würden, würde halt der Meeresspiegel um, weiß nicht, 3 Zentimeter oder so steigen. Mhm. Also es würde nicht reichen, um jetzt sämtliche Großstädte zu überschwemmen. Gut, aber die Story ist gekauft, wir sind ja auch keine Meeresbiologen.
Ja, aber sowas wie Manhattan und Holland und so wäre halt weg.
Ja, so die Städte, die extrem tief liegen, aber 3 Zentimeter, also wären die weg.
Naja, das
eigentlich
ist
gar nichts, Alter.
Naja, aber das gibt ja schon Städte, wo die sich auf so ein Szenario vorbereiten, weil das halt absehbar ist, dass das irgendwann passiert.
Naja, gut, gucken wir mal. Ich habe jedenfalls gelesen, dass das ziemlicher Schmarrn ist, was der Film hier uns weiß machen will. Aber ist ja auch egal, ist ja auch ein dystopisches Szenario. Mhm. Ein Mann, der auf diesem Meer unterwegs ist, nennt sich The Mariner. Und der hat sich im Laufe der Jahre natürlich mit dem Szenario engagiert, weil er lebt auf einem großen Trimaran. Der wandelt inzwischen so Urin in Trinkwasser um. Mhm. Das heißt, du hast nicht so richtig, du kannst natürlich das Salzwasser nicht trinken, aber du kannst Urin umwandeln in Trinkwasser und hat allgemein so einen kleinen Zitronenbaum auf seinem Boot. Und der hat dieses Boot halt perfekt umfunktioniert, sodass er, dass er da super schnell von links nach rechts irgendwie mit einem Seil schwingen kann. Da ist ganz viel Mechanismus, da sind irgendwelche Netze, womit er dann Fische fangen kann. Das ist halt so umgebaut worden, dass er da sofort von A nach B kommt und dann umschwenken und das Segel irgendwie automatisch auffahren und so. Und das ist, damit kommt er natürlich gut klar. Und kurze Zeit später steht der Mariner, das ist natürlich so ein typischer Loner und Drifter und so, keine Leute um ihn rum, keine Beziehung in dem Sinne, will halt für sich sein und ja, im Wilden Westen ist halt einer, der alleine durch die Steppe reitet und so, hier schwimmt er halt alleine durch die Gegend mit seinem Trimaran. Mhm. Und dann steht er vor einem Atoll. Das ist, so nennt sich das Ding, und das ist so eine kleine Stadt auf dem Meer, die aus verrosteten, stillgelegten Schiffen besteht, die dann so zusammengeschweißt sind. Mhm. Das ist praktisch so die Stadtmauer.
Ich erinnere mich, ja.
Richtig, und da ist halt ein riesiges Tor. Und er braucht Vorräte halt, und deswegen will er bei dieser Stadt da kurz mal rein, und die sagen so, Alter, du bist ein Fremder, wir kennen dich nicht. Aber er lockt die dann, indem er dann so ein Glas rausholt, und da ist dann Erde drin. Und Erde ist wohl ein sehr seltenes Hab und Gut. Und dann zerstreut er diese Erde in der Luft, und die sagen so, Alter, okay, der Fremde hat Erde, den müssen wir reinlassen. Dann kommt er da rein, und das ist natürlich eine gute Handlungsbasis, dass er da Erde bei sich hat, weil der braucht verschiedene Sachen wieder für den weiteren Verlauf seiner Reise. Und kurze Zeit später tauchen vor den Mauern dieses Atolls die Smoker auf. Und die Smoker, das sind sozusagen die Antagonisten des Szenarios. Das sind diese bösen Outlaws. Die sind gewaltbereit, die sind... die geben halt keinen Fick so, weißt du, die klauen halt alles, was sich in den Weg stellt, und die wollen halt da rein. Mhm. Und diese Smoker werden angeführt von einem gewissen Herrn, der sich Deacon nennt. Und das ist eigentlich der 90er-Bösewicht, Dennis Hopper, der den spielt. Mhm. Weil, hallo, Super Mario Brothers, Speed und weiß nicht, wo der überall der Bösewicht war. Also der war ja der Antagonist to go.
Ja.
Und der Mariner wird aber in der Zeit irgendwie in so einen Käfig gesperrt, während halt die Smoker mit dem Deacon da irgendwie einmarschieren. Und hier sehen wir übrigens auch, dass der Mariner, was ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm hatte, obwohl ich den Film mal gesehen hatte, der ist ja nicht mal menschlich. Weil der hat ja Kiemen hinter seinen Ohren. Das heißt, der ist so ein Fischwesen. Ach. Was ich gar nicht mehr wusste.
Oh fuck.
Und deswegen kann er halt auch tauchen wie ein Fisch und so weiter. Und kann halt unter Wasser atmen und so. Also Kevin Costner spielt ja keinen Menschen, sondern er spielt halt so ein Aquaman.
Ja, das erzählen also, dass sich die Welt dann schon oder die Menschheit dann schon angepasst hat.
Richtig.
In der Evolution. Okay.
Richtig, ja, genau. Der ist halt einer davon, der ist so ein Mutant. Deswegen wird er auch so, als sie das rausfinden, so sein Ohr so vorklappen, weil er hat hinten diese Kiemen, wurde auch komplett so als Mensch zweiter Klasse halt irgendwie behandelt, so weißt du, als Mutant und so beschimpft. Jetzt gibt es zwei Bewohner an diesem Atoll, die heißen Helen und Enola. Und diese, also Helen ist halt so die Ziehmutter und Enola ist halt ein kleines Mädchen, die 10 Jahre alt ist. Und die befreien den Mariner mit dem Deal, dass die praktisch die beiden, dass er praktisch die beiden rausbringt aus diesem Atoll, dass die beiden in Sicherheit gebracht werden. Weil Enola, das kleine Mädchen, und die ist sozusagen das MacGuffin im Waterworld, die hat ein geheimnisvolles Tattoo auf ihrem Rücken. Mhm. Und dieses Tattoo, wenn man das entschlüsselt, ist das angeblich die Landkarte, die einen nach Dryland bringt.
Ah.
Und Dryland ist so the Holy Land.
Na klar.
Weißt du, Dryland ist das letzte Fleckchen Erde, was eben nicht überschwemmt ist, wo kein Wasser ist, sondern wo halt Natur herrscht. Und jetzt ist die Frage, ob Dryland halt eine Legende ist oder ob es das wirklich gibt. Aber die Smoker sind natürlich auch sehr scharf auf diese Landkarte. Mhm. Egal, ob das Mädchen lebt oder nicht, aber die wollen auf jeden Fall ihren Rücken haben. Beziehungsweise das Tattoo, um das zu entschlüsseln. Und der Mariner flüchtet dann, das kann ich glaube ich noch verraten, den gelingt die Flucht aus diesem Atoll und dann flüchtet er mit Enola und ihrer Ziehmutter Helen praktisch auf seinem Trimaran ins Meer hinaus und wird dann natürlich zum Staatsfeind Nummer 1 für die Smokers, die ihn natürlich aufspüren wollen, beziehungsweise mehr die Leute, die bei ihm sind.
Mhm.
Das ist so die Story von Waterworld. Wann hast du ihn das letzte Mal gesehen? Wie oft hast du ihn gesehen?
Ey, nur einmal, ein paar Jahre nachdem der rauskam.
Blieb bei einmal?
Ja.
Okay.
Deswegen hätte ich mir gerne mal da die Langfassung angeguckt, weil ich fand den damals nicht so geil.
Ja, ich fand den damals auch nicht so geil. Jetzt habe ich den nochmal neu gesichtet und finde ihn immer noch nicht so richtig geil. Mhm. Weil es ist alles wahnsinnig campy, Alter. Obwohl das total aufwendig ist und obwohl das total teuer ist.
Aber hat das nicht auch seinen Charme?
Manchmal ja, manchmal nein.
Okay.
Also, wir können eigentlich schon direkt mit Costners Kostüm anfangen. Der hat so eine komische Hipster-Frisur in dem Film, ja, wo gut. die heute im Prenzlauer Berg mit rumrennen. Der hat einen Muschelohrring, hallo, und läuft die ganze Zeit so mit hautengen komischen Leggings rum. Das ist so das Outfit von Mariner. Also es
naja, aber es ergibt ja Sinn für die Zeit, oder? Für das Szenario, was sie erzählen.
Ja.
Also, wobei, die langen Haare wahrscheinlich nicht.
Weiß ich nicht. Also, ein cooles Kostüm sieht anders aus.
Ja, okay.
Da finde ich Jason Moore schon ein bisschen beeindruckender als, mhm. als Aquaman, wenn du schon hier von Fischwesen redest.
Ja, okay.
Der überzogene Comic-Bösewicht, der zweifelsohne Spaß macht, also Dennis Hopper. Das ist wieder so mein großes Highlight, genau wie Tilda Swinton auch mein Highlight war bei mhm. Narnia. Aber im Gegensatz zu der kleinen Enola, weil die hat mir gar keinen Spaß gemacht.
Okay.
Die heißt übrigens, also Enola heißt rückwärts geschrieben Alone, was vielleicht ein kleiner Hinweis ist, dass Helen vielleicht nicht die leibliche Mutter sein könnte. Und ja, die Kleine wird dann von den Smokers entführt und dann redet sie über den Mariner, der eigentlich nur die ganze Zeit arschig und scheiße und arrogant ist und abweisend. Und dann sagt sie, er ist noch gemeiner als ihr, er wird mich retten, er wird euch alle töten, ja, da. Aber ich denke, Alter, ist das ein schlimmer Monolog von ihr und so. Und die Kleine ist allgemein auch, also ich bin ja jetzt, ich gehöre nicht zu einer Fraktion, die 80% aller Kinder in Filmen irgendwie abwatschen und sagen so, Alter,
na,
Kinder gehen mir auf den Sack. Aber die Kinder des heutigen Line-Ups, muss ich schon zugeben, da komme ich schon an die ran auf jeden Fall. Also bei der Kleinen könnte ich auch wirklich kotzen, Alter. Das war wirklich nervig, was sie da vor sich gegeben hat.
Ja, schade.
Und Helen, die Stiefmutter, übrigens gespielt von Jean Triplehorn, kennen wir aus Basic Instinct.
Ja.
Ansonsten R.D. Call kennt man, der ist dabei. Michael Jeter ist dabei, der ist so ein halb so großer William H. Macy vom Typ, hat immer einen Schnäuzer. Hast du auf jeden Fall auch gesehen bei Tango und Cash oder König der Fischer war er, dieser Obdachlose, der immer diese Opern gesungen hat und so. Also den Typ, den haben wir auch schon in 1000 Filmen gesehen. Und in kleinen Rollen sehen wir noch Kim Coates und Jack Black.
Ach was?
Ja. Muss zugeben, Jack Black ist mir nicht aufgefallen. Mhm. Also ich weiß, welche Rolle er gespielt hat im Nachhinein, aber ich habe in der Szene habe ich nicht gesehen, dass das Jack Black ist. Also das war eine sehr verschwindend kleine Rolle. Aber Kim Coates wiederum hat einen recht guten Akzent da gesetzt.
Ja, und jetzt, wie fandst du das unterm Strich? Also
ja,
offensichtlich nicht viel besser als damals?
Nicht viel besser, nee, tatsächlich nicht. Also er macht an manchen Stellen Spaß. Es passiert natürlich hier eine Menge. Ich finde tatsächlich das Worldbuilding großartig. Weißt du, so, es ist super ambitioniert, ein Film. Deswegen war es ja auch so ein riesiger Katastrophenfilm am Ende. Weil wie krass ist es, letztendlich einen Film auf die Beine zu stellen, der komplett auf dem Ozean spielt, weißt du? Und du kannst ja...
Naja, es ist Dreharbeiten natürlich der Horror.
Die Dreharbeiten waren der Überhorror, weil die haben ja tatsächlich auf dem offenen Wasser und so gedreht und so. Und
ja, eben, das ist nicht so im Pool, im Studio richtig. Irgendwie, ne?
So, und dieser Trimaran ist dann auch untergegangen an der Stelle, so, weißt du, wo das Mädchen da drauf war und so, der ist dann einfach gesunken, so, weißt du? Da mussten die Neuen irgendwie... Also die Dreharbeiten waren die Hölle.
Okay.
Ja, und insofern sehr campy, aber irgendwie auch, also der hat einen gewissen Charme, aber der ist nicht wirklich gut, Alter. Der ist schon ziemlich scheiße und natürlich auch viel zu lang dafür, dass das nicht wirklich ein guter Film ist.
Also hast du jetzt auch nicht das Gefühl, dass diese Dreiviertelstunde da irgendwie was beinhaltet hat, was halt vielleicht aufgrund von irgendwelcher Gewaltdarstellung oder so rausgeflogen ist? Oder?
Nee, tatsächlich hat dieser Ulysses Cut auch der Name, also wie dieser Cut genannt wird, weil Ulysses ist Odysseus übrigens, also der nennt sich auf Deutsch halt Odysseus-Schnitt. Und das macht Sinn, weil nämlich am Ende ein Finale kommt, was man so in der Kinoversion noch nicht gesehen hat.
Ah, okay.
Und das ist halt zusätzlich, was diese 45 Minuten angeht, hat es viel zu tun mit den letzten 20 Minuten, die am Ende auftauchen. Aber eine Szene, der Regisseur Reynolds hat sie Planet of the Apes Scene genannt, weil du hast ja Planet of the Apes, beim Finale hast du auch eine Szene, wo alle sagen, Alter, was?
Ja,
weißt du, so eins der krassesten Filmenden. Und hier ist so eine ähnliche Szene drin und die Studios haben die aber rausgeschnitten und das hat er nie verstanden.
Und in dem Ulysses Cut ist sie drin?
Nee, im Ulysses Cut ist zwar das Setting drin, aber die Szene an sich auch nicht.
Mhm.
Jetzt muss ich dazu verraten, warum Reynolds da kein Mitspracherecht hat. Was die Nachbearbeitung angeht, stieg Kevin Reynolds irgendwann aus, weil der hat sich so in die Haare gekriegt mit Kevin Costner
und Co. Kino-Release dann auch, oder was?
Na, der hat den Film noch abgedreht. Ja. Aber alles, was danach kam, die Nachbearbeitung, es gab ein paar Nachdrehs und so, die Leute sind dann nochmal für 2 Monate, mussten die nochmal anreisen. Gesundheit.
Danke.
Liam Neeson.
Gedischt. Ey, komm, der war schon echt unten, aber der war nicht beabsichtigt.
Aber ich wollte schon einen Lager mal bringen, aber jetzt hat es sich mal angeboten.
Der ist tatsächlich gut, ey.
Hast du noch nie daran gedacht?
Nee, null.
Ja. Merkt ihr, you heard it first.
Ja, sehr schön.
Und der hat sich so in die Haare gekriegt mit Kevin Costner, dass der dann irgendwann ausgestiegen ist. Und da haben die Studios gesagt, Costner, willst du nicht mal irgendwie diesen Film zu Ende bringen? Und dann hat Costner halt so ein bisschen am Film rumgefeilt, hat so die Nachdrehs gemacht. Er feilte zum Beispiel auch am Score von James Newton Howard rum.
Oh, noch so einer.
Und hier haben wir das nächste Problem. Der fiel am Ende viel zu klassisch aus. Mhm. Weil, Alter, der Score klingt halt eher nach Jurassic Park oder Jumanji. Weißt du, viele Streicher und so, als jetzt nach Endzeitstimmung und von wegen die Welt geht unter. Also insofern, das passt alles nicht. Und das hat sich, glaube ich, hier, wie hieß er? Reynolds anders ausgedacht, genau, Kevin Reynolds. Weil der hat einen anderen Score und ich glaube, das hätte besser gepasst als das, was Kevin Costner hier gemacht hat. Es gab allerdings auch eine Oscar-Nominierung für Sound und die wiederum geht in Ordnung. Auch so Set-Design wäre vollkommen legitim für mich gewesen. Also das Worldbuilding, die Sets, die sie gebaut haben, alles ist wirklich so dieses Atoll, was sie gebaut haben, so mit einem Meer, das haben die halt wirklich errichtet. So, das ist halt riesig, so, weißt du. Also die haben ein paar bestehende Sets aus anderen Filmen genommen und haben das auch mitunter in den Film eingebaut. Aber ansonsten ist das schon wirklich aufwendig, was sie für 175 Millionen auffahren, Alter. Die haben 2000 verschiedene Kostüme, die haben etliche Extras. Also es war schon alles nicht ohne. Es ist ein riesen ambitioniertes Projekt gewesen. Aber am Ende war es halt ziemlich teurer und sehr lauter Trash, wie ich finde. Für viel Geld. Und ja, was soll ich dir sagen, Pascal, Alter? Also Man in the High Castle. Also ich habe so eine Lücke in Costners Filmografie, gerade so was die 80er und 90er angeht. Ich habe Revenge nicht gesehen, ich habe Wyatt Earp nicht gesehen, ich habe JFK nicht gesehen, Alter.
Ach, du hast Wyatt Earp nicht gesehen?
Nee, Mann. Und was sehe ich aus dem Lostopf? Waterworld. Naja. Aber gut. Bin ja noch jung. Also ich habe noch Zeit, die anderen Filme nachzuholen. Ich glaube, es ist so ein bisschen Guilty Pleasure von Pascal. Irgendwie sowas klingelt bei mir im Hinterkopf, dass er das mal gesagt hat bei dem Losreinschmeißen, dass er ihn gar nicht so schlecht findet.
Also du klingst nicht so scheiße wie bei Narnia.
Nee. Ich finde den auch nicht scheiße, aber ich kann auch tatsächlich nicht unterschreiben, dass ich den jetzt als gut bezeichnen würde, dass das jetzt ein geiler Film ist. Wenn du dich recht erinnerst, der zweite große Flop, das ist auch geil von Kevin Costner, dass er nach so einem massiven Flop und ob jetzt in der Kritik oder am Publikum, dass er gesagt hat, er macht noch einen Endzeitfilm, weil er dann diesen Postman gedreht. Ja. Und wenn du dich recht erinnerst, kam der ja auch nicht so schlecht bei mir weg.
Ja.
Weißt du, ich konnte ja Postman tatsächlich auch einiges abgewinnen, aber unterm Strich kann ich nicht sagen, dass das geile Filme sind.
Aber Postman hat Costner doch auch selber Regie geführt, ne? Das war...
Glaube ja.
Ich meine ja.
Ja, glaube, du hast recht. Also vielleicht sollte er die Finger weglassen vom Endzeit-Genre, hatte er seitdem auch.
Ja.
Weil ich meine, am erfolgreichsten war er mit Western
gedreht.
Da war er am erfolgreichsten und ich meine, da hat er sich ja wieder so Schuster bleibt bei deinen Leisten und da hat er wieder Erfolg gefeiert in den letzten Jahren.
Naja.
Aber es ist auch Horizon jetzt.
Horizon sind nicht wirklich...
Ja gut, Horizon jetzt nicht, aber hier Sheridan und so, das war ja wiederum ein Hit.
Naja, klar. Yellowstone war large für ihn.
Ja. Ja, so viel zu Waterworld. Mehr habe ich nicht. Also auch im Ulysses Cut hast du 3 Stunden halt Hochglanz-Trash. Aber Dennis Hopper ist natürlich cool. Der spielt das so ein bisschen sehr laut und theatralisch, aber der hat schon Bock drauf, glaube ich, gehabt, auf diese Rolle irgendwie.
Ja, der ist ja auch selten jemand, der irgendwie gelangweilt wirkt in irgendwelchen Rollen, ne? Also der ist meistens schon immer sehr committed.
Ja, das stimmt. Der ist aber auch kein sehr subtiler Bösewicht meistens. Also
ja, nee, klar.
Also seit Blue Velvet wissen wir, der haut schon auf die Kacke, Alter.
Ja.
Der Booth. Ja, kommen wir zu den restlichen Punkten. IMDb 6,3, Metascore 58 und Letterboxd bei einer 2,9 für Waterworld. Ist nicht so leicht.
Ist gar nicht einfach, weil du hast halt schon auch eben viel dagegen und ein bisschen was dafür gesagt.
Aber ich würde keine Lanze brechen, ich würde ja den Leuten den Film empfehlen. Ich würde sagen, ihr müsst unbedingt Waterworld gucken. Das ist,
nee, das danach klingt es auch nicht.
Okay.
Aber ich kann mir vorstellen, dass du da mit dem Rest der Meinung irgendwie so d'accord gehst. Deswegen glaube ich auch so in dem Bereich, sag ich jetzt schon wieder 5,5? Nee, ich sage 6.
Die 5,5 wäre es gewesen.
Ah, for fuck's sake, Alter, das gibt's ja nicht, okay.
Nah dran, nicht ganz die 6. 5,5 für Waterworld. Aber ja, Es ist nicht der schlechteste Film der Welt, drücken wir es mal so aus.
Okay.
Alright. Gucken wir, ob dein Film der schlechteste Film der Welt ist. Der ist von Dennis, oder?
Der ist von Dennis und den hättest du eben auch gerne geguckt, ne?
Den hätte ich
ist
auch gerne
klar,
geguckt,
klar, ja. Weil Stuart Gordon, du hast das vorhin schon angeteased, das ist sein zweiter Langfilm gewesen nach seinem Debüt Reanimator.
Ah, das war der danach, okay.
Genau. Den hat er 86 gedreht und er heißt From Beyond. Auf ja. Deutsch nicht nur From Beyond, sondern noch ein Bindestrich und natürlich noch ein deutscher Titel. Aliens des Grauens.
Mhm.
Ist klar. Ja, aber nach den beiden Filmen von eben sind wir jetzt budgettechnisch auf jeden Fall in einer anderen Region unterwegs, weil dieser hier hat 4,5 Millionen gekostet. Und surprise, surprise, nachdem Dennis ja gerade über H.P. Lovecraft gesprochen hat und jetzt dieser Film dran ist, das Ganze basiert auf einer Kurzgeschichte von H.P. Lovecraft.
Und falls du es nicht auf dem Schirm hast, diesen Film haben die in der Folge besprochen.
Nee, das habe ich nicht auf dem Schirm.
Weil wir haben ja jetzt nach Bud Spencer und Terence Hill im Januar haben wir jetzt zum zweiten Mal den Fall, dass die Bastarde in ihrer Episode über denselben Film reden wie wir im gleichen Monat in unserer regulären Episode oder beziehungsweise im Supporter-Special. Insofern habt ihr diesen Film praktisch schon besprochen von Classic Dave und
okay.
Und Dennis. Ja, und Dennis gehabt. Ja. Ich überlege gerade, ob da noch jemand Drittes bei war.
Na, Erik,
bei,
oder nicht?
Nee, Erik war ja bei der,
ach, nee, der
bei
der
Mieke-Folge.
Nicht bei, Mieke. Genau. Nee, bei H.P. Lovecraft glaube ich nicht.
War der Hoffi dabei?
War das die Folge mit Hoffi?
Nee, da waren ich die beiden, glaube ich, allein. Ich glaube, die beiden waren allein.
Okay.
Jedenfalls dann, wurde der Film schon bei den Bastarden besprochen, jetzt hier bei uns von Lee.
Okay. Ja, ich habe das nur abgemischt und nicht angehört. Deswegen kann es gut sein, dass ich jetzt unter Umständen was erzähle, was Dennis auch schon erzählt hat.
Das ist kein Problem. Es gibt auch Leute, die können Dennis und Dave nicht leiden können. Na, nicht leiden, aber mögen den Film und die warten jetzt auf deine Rezension.
Na dann. Ja, aber glaubst du, dass der trotzdem gut aufgehoben war bei mir, auch wenn du gesagt hast, dass du den gerne gesehen hättest?
Nee.
Ist jetzt ein Los, was ich
glaube nicht.
Glaubst du nicht?
Nee, okay, glaube gut. Nicht.
Ja, ja.
So 80er Horror ist so ein großes Fragezeichen. Also ist ein großer X-Faktor bei dir und gerade so Reanimator-Style, weiß nicht, ob das deins ist.
Also ich habe mal geguckt, ne, weil von Stuart Gordon habe ich, glaube ich, noch nichts gesehen. Also jetzt, du hattest eben hier Kevin Reynolds, hieß er?
Ja.
Und ich meine, von dem habe ich zumindest 187 gesehen.
Ja, stimmt.
Und Waterworld auch und Robin Hood und so weiter. Also von dem habe ich schon einiges gesehen.
Aber du bist großer Fan von Practical Effects, was wiederum dafür spricht, dass er hier vielleicht ein bisschen was fürs Auge hattest, weil dafür sind die 80s wiederum ja sehr groß.
Ja, ja, und da gibt's hier auf jeden Fall einiges, was da zum Einsatz kommt, ja. Aber eben, Stuart Gordon, der blieb sich da einigermaßen treu, weil das hat er eben bei Reanimator wohl auch schon gemacht. Jetzt ist für mich wiederum ein bisschen schade, dass ich den halt nicht kenne. Ne, weil den hat er unmittelbar danach gemacht und dann kam auch gleich Dolls, der sich ja in manchen Kreisen auch großer Beliebtheit erfreut, wo Leute sagen, es ist besser als Chucky oder Puppet Master oder sonst was. Ein Film wiederum kenne ich von ihm, Fortress.
Ach, mit Christopher Lambert.
Mit Christopher Lambert, genau.
Okay, den habe ich, glaube ich, auch noch nie gesehen.
Und dann habe ich aber in seiner Vita einen Film gesehen, der mich dann doch ein bisschen intrigued, Alter, der heißt Stuck. Mit Stephen Rea und Mena Suvari mit Cornrows. So, wo ich dachte, was zur Hölle.
Okay. Und Stephen Rea und Mena Suvari mit Cornrows hat sich dann gereizt. Haben beide Cornrows?
Nein,
oder?
Stephen Rea hat keine Cornrows, aber Mena Suvari. Das fand ich irgendwie abgefahren. Ja, wie auch immer. Also der hat jetzt
was
nicht
für eine Motivation, sich einen Film anzugucken, Alter.
Ja, warum? Manchmal reicht ja ein Look, Alter. Und ich finde, also der hat jetzt nicht die Welt gemacht, ne, mit 22 Credits. Und vorher gucke ich mir wahrscheinlich Reanimator an, weil den kenne ich ja nicht.
Den
aber
solltest du gucken.
Der Herr ist eben 2020 mit 72 Jahren gestorben und damit war es das dann auch. Ja. Geschrieben hat er das eben basierend auf der Kurzgeschichte von H.P. Lovecraft, die übrigens nur 7 Seiten umfasst und 1934 erschienen ist. Es gibt auch noch eine andere Verfilmung von dieser Kurzgeschichte, nämlich Banshee Chapter, kam 2013. Anscheinend ein komplett anderer Film, aber beide haben eben diese Kurzgeschichte als Grundlage und Brian Usner, Dennis Paoli und eben Stuart Gordon haben das hier zum Drehbuch umfunktioniert. Und ja, wie so oft, Filme aus der Zeit und die eben in so einem Genre unterwegs sind, haben die mit diesen 4,5 Millionen echt noch eine Menge gespart, weil ursprünglich sollte der in Hollywood gedreht werden und da hätte aber halt 15 Millionen gekostet und so haben die das Ganze in Italien mit dem italienischen Team gedreht um eben eine Menge Kosten zu sparen. Und das hat funktioniert. Ja, also das war am Anfang noch billiger und da kam im Nachhinein noch ein bisschen was dazu, was ins Budget ging. Aber so haben die außerhalb von Rom gedreht und hatten dann, wie so oft, ein paar Sprachprobleme. Aber unterm Strich war es eben sehr viel günstiger.
Mhm.
Ja, so. Ach so, ja, das ist auch noch so ein Ding. Während der Dreharbeiten ging denen dann auch das Geld aus und deswegen sind die Effekte im Finale dann nicht so wirklich fertig geworden. Aber, kann ich vorwegschicken, tut der Sache keinen großen Abbruch. Ich erzähle jetzt erstmal kurz, was hier geht. Die Handlung ist nämlich wild. Es geht um Dr. Edward Pretorius und seinen Assistent. Der Assistent, der ist Arzt, heißt Crawford Thillinghast und das ist unsere Hauptfigur. Den sehen wir eigentlich die meiste Zeit über.
Mhm.
Und wir erfahren jetzt, dass der Doktor einen sogenannten Resonator entwickelt hat. Das ist, jetzt pass auf, Alter, das ist echt eine wilde Prämisse, weil das ist eine Maschine, die den sechsten Sinn stimuliert. Und zwar ist das so ein Gerät, wo so wie so Stimmgabeln in übergroß aufgebaut sind, wo dann, wenn das angeschaltet wird, eben so Wellen hin und her wabern.
Okay.
Und das stimuliert im Hirn, also genauer im Zwischenhirn, die Zirbeldrüse. Und darüber wird dann eben angeblich der sechste Sinn stimuliert. Da haben die im Nachhinein festgestellt, dass das eigentlich mit Lichtimpulsen sehr viel realistischer gewesen wäre, aber das ist jetzt halt das, was erzählt wird, okay? Also die haben diese Maschine gebaut, einen Resonator, der übrigens ein Geräusch von sich gibt, was die Beastie Boys für Intergalactic gesampelt haben, habe ich mich dann doch auch sehr gefreut. Aber
ja, das habe ich, glaube ich, gehört in der Rezension, ja. Da klingelt was. Hm.
Aber das Ding an sich ist jetzt halt die Fiktion, die man kaufen muss. Okay, mhm. Die haben dieses Gerät gebaut, diesen Resonator und das stimuliert den sechsten Sinn. Und Crawford will das natürlich in Betrieb nehmen, weil die jetzt wissen wollen, was dabei rauskommt. Und während das Ding dann an ist, sieht er solche schlangenähnlichen Wesen durch die Luft fliegen,
mhm.
Wovon ihn dann eins auch plötzlich so beißt ins Gesicht.
Okay.
So, und dann haut er das so weg und dann stellen die das Ding wieder aus und weil das Experiment halt echt außer Kontrolle gerät und dann erzählt er das dem Dr. Pretorius und dann wirft er das Ding wieder an und dann passiert aber Ähnliches wieder und jetzt sieht es halt wieder so aus, als würde das komplett außer Kontrolle geraten und Pretorius weigert sich jetzt aber, das Ding abzuschalten. Und parallel ruft eine Nachbarin, weil die jetzt eben sieht, dass da im Nachbarhaus übelst was abgeht mit Blitzen und Qualm und sonst was, ruft die Polizei und als dann die Polizei ankommt, sieht die nur noch, wie Crawford versucht, aus dem Haus zu fliehen und den Dr. Pretorius, den finden sie ohne Kopf. Und wir haben zwar gesehen, was da abgeht, ne, weil das durch dieses Nicht-Abschalten von diesem Resonator ist jetzt eine Art Parallelwelt aufgemacht worden oder zumindest gibt es jetzt scheinbar einen Einblick in eine ziemlich düstere Ecke und danach wird's wild. Also das was ich ein bisschen schade finde an dem Film, der geht wie gesagt nur eine Stunde 25,
mhm.
Aber der braucht dann doch relativ lange, bis er in die Pötte kommt. Wenn er mal da hingekommen ist, dann ist es echt ziemlich geil, weil dann passiert schon einiges und dann kommt eben auch eine Menge SFX zum Einsatz und das ist schon wieder echt beeindruckend hier.
Mm.
Oh, übrigens, haben wir gar nicht erwähnt, ne? Das habe ich bei Narnia im Abspann gesehen, Alter. Maske war ja unter anderem auch Greg Nicotero zuständig.
Ach so, das wusste ich auch nicht. Krass, okay.
War ich ja im Abspann
Nicotero gesehen. Bei den Narnia-Filmen war dabei, okay.
Ich meine, ja.
Abgefahren.
War doch der, oder? Ja, doch.
So. Das kann man droppen, ja.
Ja. Jetzt, jetzt fangen die den Crawford irgendwann und dann wird er von so einem sadistischen Dr. Bloch, wird er dann in so einer psychiatrischen Anstalt festgehalten und soll dort diversen Tests unterzogen werden. Primär wird er da eben festgehalten und jetzt kommt eine renommierte Psychiaterin, das ist unsere weibliche Hauptfigur dann auf dem Plan, das ist Dr. Catherine McMichaels und die ist sehr an diesem Fall interessiert und beansprucht jetzt, dass sie sich um Dr. Crawford kümmert.
Mhm.
So, nach ein bisschen Protest passiert das dann auch. Und dann kommt noch ein Detective dazu, der jetzt eben auch diesen Fall untersucht, weil da, wie gesagt, da wurde ja ein Typ offensichtlich der Kopf abgerissen. Und Crawford erzählt den jetzt von diesem Resonator und dann beschließen die halt, da wieder hinzufahren. Und nachdem ihm natürlich nicht geglaubt wird, sagt er, naja, wir müssten halt das Gerät einschalten, dann wüsstet ihr, wovon ich rede. Und naja, sie, also Dr. Catherine McMichaels, ist dann auch sehr interessiert an diesem ganzen Experiment und was da gemacht wurde und ist dann plötzlich eben sehr interessiert daran, dieses Gerät wieder einzuschalten. Und dann kehrt nämlich auch Dr. Pretorius zurück, aber halt echt in sehr mutierter Gestalt und greift sie dann an und ab da wird es dann eben wirklich, wirklich wild und dann kriegt das auch ab einem gewissen Punkt eine sehr sexuelle Komponente, die es ohnehin bis dahin auch schon immer wieder hatte. Und das ist nämlich auch sowas, ne? Das habe ich gelesen, dass der Regisseur Stuart Gordon, dass der gesagt hat in einem Interview, dass der auch immer wieder angefeindet wurde von krassen H.P. Lovecraft-Fans, weil die sagen, ey, H.P. Lovecraft hat nichts mit nackter Haut zu tun und du packst da in all deine Filme halt die ganzen, zeigst immer wieder viel nackte Haut, was hier übrigens auch der Fall ist. Und das ist halt da nichts verloren, sagen die, ne? Und er sagt aber, naja, so wie ich aber Lovecraft interpretiere, hat das definitiv viel mit sexuellem Verlangen zu tun oder das, was da unterdrückt wird, auch da natürlich spielt Sex da eine Rolle. Na, also, ja, aber eben so beinharte Lovecraft-Fans, die haben wohl ein Problem mit ihm so und gut. Seiner Herangehensweise, ja.
Das ist doch hirnrissig.
So sagen die dann.
Naja, und die haben hier schon auch so auf die Kacke gehauen, dass die dann mit dem Rating auch natürlich so ein bisschen Probleme bekamen. Also das hat schon auch die Vorgeschichte von Reanimator, von Reanimator hängt damit drin, ne? Weil der ist ja ohne Freigabe erschienen. Mhm. So, und jetzt haben sie dann From Beyond der MPAA vorgelegt und mussten dann natürlich stark kürzen. Ne? Weil hier gibt es eine Szene, die ist übrigens jetzt auch nicht in der Version drin, die ich gesehen habe, weil die existiert de facto nicht mehr, weil die hat Gordon rausgeschnitten, bereut es auch sehr. Weil als Crawford das erste Mal wieder zu Pretorius reinkommt in dieses Zimmer, so, da hat er gerade eine Assistentin irgendwie die Zunge festgenagelt am Tisch, so.
Oh, okay.
Und das ist wohl rausgeflogen. Aber eben, die mussten dann halt auch in dem, was eigentlich noch vom Film übrig war, eine Menge kürzen, um dann eben das R-Rating überhaupt zu bekommen. Und jahrelang hat man dann gedacht, dass das Material irgendwie für immer verschollen ist, aber das wurde dann eben, ein Großteil davon ist wieder aufgefunden worden und so haben das dann auch für den DVD-Release und dann natürlich später auch für Blu-ray und Co. ist das mit drin. Und das ist auch wichtig, Alter, weil das ist schon, da geht einiges. Also das ist schon wieder wirklich beeindruckend, was sie mit SFX machen können. Und der Ansatz, was total lustig ist, weil der Ansatz war, da es bei Reanimator Probleme gab oder Probleme auf jeden Fall gegeben hätte, hätten wir das halt so für ein Rating irgendwie dahin geschickt, war das ganze Blut. Und dann haben sie gesagt, okay, dann machen wir hier weniger Blut und mehr Schleim. Was aber zur Folge hatte, dass das viele Leute ekelhafter fanden, als wenn das mit Blut gewesen wäre. Ne? Weil also hier ist schon ordentlich Schleim im Einsatz. Und Alter, also an einem Punkt, es passiert relativ früh, ich glaube, das ist schon irgendwo im zweiten Akt, hat dann unsere Hauptfigur, ja, weiß nicht, ob das ein Spoiler ist, aber es geht eigentlich auch nur um die Optik, weil das allein ist halt schon so ein Ding. Nachdem der dann die Möglichkeit hat, mehr zu sehen als das, was Menschen sonst so üblich ist, wächst dem so eine Art drittes Auge aus dem Kopf. Aber halt oben aus der Stirn geht das dann so auf und wie bei so einer Blüte sprießt dann so ein Ding raus. Und die waren sich nicht sicher, wie sie das optisch gestalten sollten. Und ich habe gelesen, dass das Einzige, was denen eingefallen ist, dann doch halt so ein Hundepenis war. Weil also wohl der Hund von einem der Crewmitglieder da mit einem Ständer rumgerannt ist. Und dann war die Idee, okay, lass es doch so machen. Und jetzt ist das halt so ein dünnes Ding, was aus der Stirn wächst, was vorne halt nochmal so ein bisschen dicker ist.
Okay.
Und das wuselt dann da rum und zieht sich eben auch immer wieder rein und so. Und der Crawford ist dann halt auch einmal da in voller Maske einfach so vom Set gelaufen und halt an so einer Truppe Kinder vorbei, die dann eben wohl da auch beim Studio irgendwas machen mussten. Für irgendeine so Kindershow was aufnehmen. Und der hat die halt übelst traumatisiert, Alter. Das finde ich sehr schön.
Glaube ich, ja.
Ja, weil das sieht schon nasty aus, Alter. Das ist schon wirklich, wirklich fies. Aber geil, also das ist in dem Moment, wo die SFX hier groß ins Spiel kommt, schockt er auch wirklich ordentlich, der Film. So, das macht richtig Spaß.
Ja, und jeder, der Reanimator kennt oder allgemein so die Filme von Stuart Gordon, glaube ich, gesehen hat, der weiß auch, was was Madame Fargot hier am Ende von The Substance letztendlich auffährt. Mhm. Weil da, wo der komplett abdreht,
ja, das
und
geht
so
voll
weiter,
in die Richtung.
Das ist voll die Richtung von ihm.
Also gerade so dieses komplett irgendwie einige Schwulst um einen Kopf rum und da irgendwo guckt noch ein Mund raus
einfach
und so.
Eine Pfütze irgendwie. Ja, ja, das ist voll.
Also das ist, voll ist auch so, ich meine, Cronenberg hat ja auch so Elemente gehabt.
Geht auch in die Richtung,
ne?
Ja, definitiv.
Das ist auf jeden Fall so und das schockt. Ja, das macht schon echt Spaß. Aber eben, ich finde so, also so die erste halbe Stunde könnte der echt noch, gemessen an dem, was danach passiert, könnte der da das Pacing ein bisschen anziehen.
Okay.
Aber das ist natürlich zu vernachlässigen. Also das ist trotzdem eine sehr spaßige Sache. Und
ja, cool.
Das ist ja auch die Sorte Film, wo man natürlich das Schauspiel so ein bisschen, das darfst du hier nicht zu ernst nehmen und demzufolge auch nicht allzu sehr bewerten, ne? Weil das ist natürlich,
das ist schon,
du hast vorhin gesagt, campy, ne? Das ist hier natürlich auch ohne Ende.
Ja, ich sehe jetzt hier die Parallelen zu Reanimator und so, und das sind auch alles, also offensichtlich ist ja eine ähnliche Schiene, das sind halt so,
naja,
sind halt so Filme mit einer Kiste Bier und Kumpels und so und dann Genre-Fans, die freuen sich.
Garantiert. Freuen sich, also und ich habe den jetzt alleine geguckt und hatte da schon eine Menge Spaß, aber ey, ich glaube auch, wenn du den in der Runde guckst, ist das Bombenfilm.
Auf jeden Fall.
Ja, aber die größte Parallele ist halt, dass wir hier die beiden gleichen Hauptdarsteller haben. Also er und sie sind halt auch aus Reanimator, weil Jeffrey Combs spielt bei Reanimator die Hauptrolle. Den kennen wahrscheinlich viele auch. Jetzt haben wir ja hier auch so ein paar Trekkies unter unseren HörerInnen und ja, Deep Space Nine hat er halt auch mitgespielt, aber wahrscheinlich Reanimator ist dann doch.
Danke, dass du das erwähnst, bevor Yoshimitsu sich die Fingerwunsch schreibt.
Ja, aber er hat auch sehr viel Voice-Over gemacht, der Typ hat 158 Credits.
Ja.
Aber das gibt's voll oft, ne, dass dann so Leute aus den 80ern oder 90ern, die in irgendwelchen B-Filmen groß geworden sind, das sind
so,
dass
Genre-Ikonen.
Dann, genau, dass die dann in dem Genre halt ewig drin bleiben, an parallel aber voll viel sprechen. Also da gibt es wirklich einige.
Mhm.
Und er gehört eben auch dazu. Und sie tatsächlich auch, weil die hat auch 95 Credits.
Das sind die, die durch
Barbara Cranston.
Ja, die dann so über Festivals durchtouren und so, ja, und da Autogramme geben.
Und genau. Und sie wurde wohl auch echt hart gefeiert für diese Rolle. Also, naja, hat wahrscheinlich dann auch mitunter mit dem, was sie zwischendurch mal anhat, zu tun. Aber die Studios hatten anfangs so ein bisschen Bedenken, was ihre Besetzung angeht. Und Stuart Gordon hat sich für sie stark gemacht, weil sie eigentlich halt viel zu gut aussieht dafür, dass du eben eine Psychiaterin abkaufst. Ne? Und deswegen ist sie dann am Anfang, ist sie halt auch noch so mit Haare zusammen und Brille natürlich.
Ja, so, also Denise Richards als Archäologin.
Genau, alle Klischees bedienen, Alter. Und ja, irgendwann später sieht man sie dann in Lack und Leder und das ist eine ganz andere Richtung.
Mhm.
Also das funktioniert gut und ich habe da natürlich tierisch Bock bekommen, mir mal Reanimator anzugucken. So, der dritte im Bunde, der dann eben dieser Polizist ist, der mit dem Fall beschäftigt ist und sich dann den beiden anschließt, ist Bubba, gespielt von Ken Foree, den wir aus Dawn of the Dead kennen. Hier, 78.
Okay.
Ja, da ist er quasi die Hauptrolle oder eine der Hauptrollen. Und der hat auch 120 Credits. Also
ist er schwarz?
Ja.
Ach, da weiß ich, was das ist.
Ja, okay. B-Movie-Sektor
bei Dawn of the Dead, ja.
Kennt man den auf jeden Fall, ja.
Krass.
Mhm.
Ja, noch so eine Genre-Ikone.
Na, also du hättest auf jeden Fall auch deinen Spaß mit dem Film.
Ja, glaube ich gern. Muss ihn mal sehen.
Na.
Klingt gut. Ja, ich habe ja schon in der Vorbereitung auf diese Folge, habe ich ja schon irgendwie Poster gemacht und Kapitelbilder rausgesucht. In dem Moment, wo ich halt Kapitelbilder raussuche, googelst du halt nach Bildern so, weißt du, und suchst dir eins von den Bildern aus und da war halt auch dieses riesige rosa-orangene etwas Gebilde da.
Ach so,
und
ja.
Das habe ich dann als Bild genommen, wo ich auch dachte, alles sieht so geil aus. Ich muss
ja, es ist sehr pink irgendwann.
Ja, ja, es ist, genau, dieses pinke Wesen ist das Kapitelbild.
Ja, das ist Dr. Pretorius, nachdem er sich dann ein bisschen verändert hat.
Okay. Ja, ich hab Bock.
Ja, cool. Ja, im Kino war das natürlich kein großer Erfolg, aber kannst ja vorstellen, dass die auch ein bisschen Schwierigkeiten hatten mit dem Release und so. Und
ja, auf jeden Fall. Aber ja, ich glaube, so Genre-Festivals und so, wenn der da gezeigt
wird. Das ist ja auch ein Film, der wahrscheinlich nur funktioniert mit diesen ganzen Szenen, weil, also ich will gar nicht wissen, wie der in der geschnittenen Fassung aussah.
Mhm. Da hast du wohl recht.
Also, weil da ist garantiert sehr viel rausgefallen. So, aber eben so ist er trotzdem noch eine Stunde 25 lang. Und auch wenn ich eben den Anfang ein bisschen schleppend finde, ist der damit natürlich nicht zu lang. Man hätte halt eben das Pacing so ein bisschen anziehen können. Mhm. Aber ja, fällt wie gesagt nicht allzu sehr ins Gewicht. So, Punkte hätte ich, wenn du keine Fragen mehr hast.
Ja, ich gucke gerade in unserer Letterboxd-Bubble, die auch sehr genreaffin sind, wie es dann aussieht. Und ach der so, kommt ja, eigentlich und? Schon sehr gut weg. Was mich ein bisschen überrascht ist, Hermanns 2-Sterne-Bewertung,
okay,
der auch durchaus genreaffin ist. Aber hier Erik mit 4 Sternen und Dennis mit 4 Sternen. Und dann haben wir hier sogar Manu natürlich mit 4,5 geedelt. Also die haben sich natürlich gefreut. Aber viele 3,5 und 4 Sterne. Hier Dennis der Dritte auch 4 Sterne.
Okay.
Da hat schon eine Menge Spaß dran. Mhm. Definitiv. Hakan 3, der nicht so. Dave 4. Ja, also kommt gut weg.
Ja, cool.
Alright.
Ja, dann mal die restlichen Punkte. 6,6 sind es auf IMDb bei Metascore von 60. Das überrascht mich tatsächlich noch, weil das ist gar nicht mal so schlecht für die Sorte Film, finde ich. Und Letterboxd bringt es immerhin auf 3,5. Mhm. Was mich schon ein bisschen wundert, weil ich mir vorstellen kann, den Film gucken doch primär Leute, die Bock auf so ein Genre haben, oder nicht?
Wahrscheinlich schon.
Also wie kannst du den dann doof finden? Das ist, also weil 3,5 ist ja jetzt nicht Bombe.
Ja gut, Hakan ist jetzt auch nicht so genreaffin. Weiß jetzt nicht, wie der darauf kommt jetzt, sich From Beyond anzugucken. Jetzt ist Reanimator natürlich schon ein sehr berühmter Film aus den 80ern, was das Genre angeht. Insofern vielleicht jetzt im Zuge dessen guckt man sich auch die anderen Filme von ihm an. Das könnte sein. Ja, aber ich revidiere meine Meinung vom Anfang. Dann war der doch ganz gut bei dir aufgehoben. Ja, ich weiß nicht, ob ich da hier irgendwie groß versöhnlicher wäre als du jetzt gerade. Also das ist ein bisschen gut gerecht geworden hier. Und hast ihn, also ich habe immer noch Bock, den zu sehen. Insofern hast du alles richtig gemacht.
Sehr gut.
Ich bin ein bisschen am Schwanken. Ich sage eine 7.
Ich will mal 8.
Ach, eine 8 sogar. Mhm. Ach, verdammt, ey. Ich habe zwischen 7 und 7,5 geschwankt. Wow.
Und somit hat er ausgeglichen.
Verdammt.
Oh mein Gott, sah so gut aus für dich.
Naja, das sagt man noch nicht, bevor der Schlussgong letztendlich ertönt
ist.
Ja,
das stimmt. Und der kommt jetzt. Irgendwie,
ja, wir haben noch einen mit Feuerrad.
Wir haben ja noch einen. Ja, ja.
Ist nicht zu unterschätzen.
Oh, jetzt, Alter.
Ja, Yoshimitsu wird es entscheiden.
Ach, okay. Mhm. Ja gut, der hat ja eh so einen wilden Track Record, ne, wenn es um seine Filme geht.
Das hat er wohl, ja, auf jeden Fall. Ist ja auch so ein kleiner Nörgler. Der wird sich jetzt wahrscheinlich beschweren, dass seine Rezension als 4. drankommt. Ist ja auch einer, der beschwert sich, dass sein Vorschaubild zu klein ist.
Ja, dann soll er die Kapitel für sich entdecken.
Entdecke die Kapitel für dich, richtig.
Das sind 16, 2 Klicks mehr. Entspann dich. Extra dafür gibt's das doch, Mensch.
Ist ja auch nur ein Vorwurf von mir. Muss ja nicht sein, dass er sich darüber beschwert. Aber ja, er beschwert sich über zu kleine Vorschaubilder. Die Leute würden die Filme eher gucken, wenn das Vorschaubild größer ist als das Kleines.
Nee, die Leute müssen auch nicht die Filme gucken, die sollen unsere Folge hören.
Richtig. Das ist viel wichtiger, als die Filme zu gucken. Ja. Alright.
Ja, du darfst anfangen.
Ich darf anfangen. Ja. Ich sag 5.
Mhm. Mann, Alter, jetzt bin ich schon wieder hart verunsichert. Ey. Ich habe mir für dich 7,5 aufgeschrieben. Mhm. Ja, Tales from the Crypt, Demon Knight. Oder auf Deutsch wahrscheinlich besser bekannt als Ritter der Dämonen.
Ritter der Dämonen aus der Tales of the Crypt-Reihe. Ja, muss zugeben, hab da Berührungspunkte, die eher Richtung Null gehen. Das heißt, ich kenne natürlich diesen Crypt-Keeper und so, weißt du, so aus der Filmgeschichte und so. Ich habe es mitbekommen, aber ich habe, glaube ich, nicht groß irgendwas aus dieser Serie oder aus dieser Reihe geguckt. Und insofern war mir der Film auch unbekannt. Also ist das eine Erstsichtung für uns beide.
Ach, okay.
Aus dem gleichen Jahr wie Waterworld übrigens.
Ja, 95, stimmt.
Und auch um einiges günstiger.
Und hier haben wir den ansatzweise Hip-Hop-Bezug, finde ich, weil der Regisseur, ehemaliger DOP von Spike Lee, hat 92 auch Juice gemacht.
Ja.
Bulletproof ist jetzt vielleicht nicht so das Highlight, aber kennst du Bones, den mit Snoop?
Habe ich nicht gesehen, aber ich weiß, dass es den gibt, ja.
Ja, das sind wieder alles so Filme, wo die Soundtracks deutlich besser sind als die Filme selbst.
War doch Horrorfilm an sich, ja, oder? Ja. Horrorfilm mit Snoop, genau. Alter, muss ich mir nicht angucken.
Aber Ernest Dickerson heißt der Herr und der durfte diesen Film machen. Mhm. Und das war damit das erste Spin-off, also in Filmform, der Serie Tales from the Crypt.
Ja, es war eine Fernsehserie, stimmt.
Das war eine HBO-Serie, die von 89 bis 96 lief, 93 Episoden umfasst hat und basierte ja selber auf diesen Comics aus den 50ern, was ja hier auch referenziert wird. Und dann haben die sich halt irgendwann gedacht, weil es wohl zwischen Staffel 5 und 6 eine längere Pause gab, haben sie da diesen ersten Film produziert. Auch wenn es da öfter mal schon Ansätze gab, irgendwie so einen Film zu produzieren, hat das so lange gedauert, weil das Drehbuch für den Film, ne, das tauchte ja erstmalig bei Tom Holland auf. Weil der wollte das ursprünglich als Fortsetzung von Child's Play machen, also Chucky.
Okay.
Ja, das kam dann natürlich nicht zustande. Und dann hat Tom Holland...
Tom Holland?
Ja, Mann.
Ach, der Regisseur Tom Holland? Ja. Okay, ach, ich war bei Falschen. Okay, ich war bei Batman.
Spider-Man meinst du?
Ja, bei Spider-Man, Entschuldigung. Ja.
Nee, der war 88 noch nicht so groß. Und dann hat Holland...
Das hat mich irritiert.
Und dann hat Holland statt diesen Film dann Fatal Beauty gemacht und war halt damit raus. Und so wanderte das Drehbuch über Umwege zu Full Moon Entertainment, die dann kurzzeitig die Rechte hatten. Und haben den dann aber auch nicht umgesetzt. Und dann kam Joel Silver auf den Plan und hat das Drehbuch erworben und hat dann das Greenlight bekommen unter dem Label Tales from the Crypt. Also das sollte ursprünglich halt gar nicht eben in irgendwas mit der Reihe zu tun haben. So gesehen schon witzig, wie das Ding entstanden ist. Mhm. Na, und so haben sie dann Ernest Dickerson geholt, der hier dieses Spin-off gemacht hat. Irgendwie ein wilder Weg, finde ich. Aber als ich dann irgendwie so im Intro gesehen habe, was hier für Namen vor und hinter der Kamera beteiligt sind, war ich schon echt mal schwer beeindruckt. Mhm. Und ich meine, auch wenn man die Namen der Autoren wahrscheinlich nicht zuordnen kann, Ethan Reif und Cyrus Voris, Alter, Cyrus Voris, was ein Name, ne? Die schreiben wohl eine Menge zusammen und haben auch Kung Fu Panda geschrieben, die ganze Reihe. Und Robin Hood und so weiter. Also hier von Namen mit Russell Crowe, das Ding.
Den aus den 2000er. Cool.
Ja, und die haben hier mit Mark Bishop das Drehbuch verfasst zu Ritter der Dämonen. Und so ist es dann eben schlussendlich ein Film natürlich von Universal geworden, weil denke mal, das sollte schon na, so ein bisschen in-house bleiben. Aber irgendwie als Idee ganz cool. Also sollte ja auch am Freitag der 13., Freitag an einem Freitag, den 13. rauskommen. Ne? Das wurde dann verschoben, weil ich glaube tatsächlich Wes Cravens Nightmare dann stattdessen da released wurde und so.
Ja. Ist ja auch lustig, weil Universal war ja auch Waterworld im gleichen Jahr, insofern.
Ach also so.
Wissen wir, was sie so sonst so für Filme rausgebracht haben. Ja. Wofür noch Geld da war.
Ja, aber ich meine, der hat jetzt 13 Millionen gekostet, was natürlich echt ein Schnäppchen ist im Vergleich. Und hat im Kino jetzt auch nicht übertrieben gut funktioniert, aber das ist auch wieder die Sorte Film, ne? Also wie bei From Beyond halt auch. Die Fanbase, die hat sich halt in den Jahren danach natürlich immer mehr etabliert und der hat schon, es gibt schon Kreise, wo der echt Kultstatus hat.
Glaube ich.
Und ist auch ein recht kurzes Ding mit einer Stunde 32. Und die Handlung ist eigentlich relativ easy. Also die machen dann ja schon auch ein bisschen größeres Fass auf, aber so ist es ja erstmal relativ straight, finde ich. Also hätte auch hier wie hieß der? Oh, fuck, genau. Kriege ich nicht mehr zusammen. Wo die sich in der Polizei verschanzen und dann.
Ach, Assault on Precinct
genau.
13.
Ja, Mann. Weißt du, also so die Prämisse, dass du halt einfach umzingelt bist in einer Location und dann gucken musst, wie du da irgendwie rauskommst.
Ja, aber worum es hier geht, also hast recht. Die machen ja schon ein Fass auf. Also es geht ja schon ein bisschen. Das Mysterium geht ja schon lieber, weil es wird erzählt, wo es hier seine Ursprünge hat.
Ja, aber am Anfang sehen wir erstmal nur eine Verfolgungsjagd, wie unsere Hauptfigur Frank Breaker von einem Typ im Auto verfolgt wird. Der andere Typ wird nur The Collector genannt im weiteren Verlauf und wird von Billy Zane gespielt.
Da musst du William Sadler aber auch erwähnen, der ja eine große Genre-Ikone ist.
Auf jeden Fall hätte ich das noch erwähnt, okay. Natürlich.
So wie Dick Miller, der hier mitspielt, und Tom Arnold, das sind alles so Leute, so, die haben schon mal auch einen großen Film mitgespielt, aber irgendwie ja, kennst du die natürlich primär aus dem Horror-Genre.
Ach so, ja, das stimmt. Was aber es sind ja auch eben dann so Jada Pinkett und Thomas Hayden Church.
Ja, das sind wiederum, gestandene Leute.
Ja. Na, wobei Jada Pinkett damals noch nicht. Ne? Also das ist ja auch stimmt. So ein Ding, die Studios wollten Cameron Diaz und Ernest Dickerson hat sich für Jada Pinkett eingesetzt und okay, hat die und durchgeboxt. Diaz, ja. So. Mhm. Ja, weil er halt von den Spike Lee Produktionen kannte er Jada und wollte sie dann besetzen und das...
War das vor Set It Off?
Ich meine ja, oder? Ja.
Weil da war ich mir nicht sicher, ob sie dadurch, weil das war ja schon so ein Durchbruch. So ein kleiner
Fall. Aber das könnte auch das gleiche Jahr gewesen sein. Mhm. Also das ist für mich auch ähnliche absolute Zeit. Prime. Jada, so die Set-It-Off-Zeit, Alter.
Ja, klar. Hm.
Und dann kamen die hier mit ihren kurzen blondierten Haaren an und alle waren halt erstmal so, oh. Hm. Aber haben sie durchgeboxt und finde ich cool. Ja, aber da sind wir noch nicht. Also jetzt erstmal gibt es diese Verfolgungsjagd und das Ganze endet in einem Crash und beide können aber aus ihren Autos jeweils fliehen und so ist Frank Breaker jetzt auf der Suche nach einem neuen Auto oder überhaupt, um erstmal irgendwo unterzukommen. Hm. Und das schafft er dann, kommt da in so einer Pension unter. Wir sind in New Mexico und da wohnen aber noch ein paar andere Leute. Also erstmal ist da die Dame, die diesen Laden betreibt und dann hängt da noch eine Sexworkerin ab. Also, oder? Ist ja sehr offensichtlich,
ja.
Was sie macht. Und Thomas Hayden Church ist dann sowas wie ihr Freund.
Der heißt passenderweise Roach.
Ja, genau. Und eben Dick Miller. Und
ja, ich würde sie schon auch erwähnen, weil die ist für mich sehr präsent, weil ich The Shield kenne und das war die Police-Chefin in The Shield, halt über alle Staffeln, CCH Pounder, also definitiv auch ein Gesicht.
Na, das ist die Betreiberin.
Die Betreiberin von
nicht,
dem von
nicht
dem
die Laden. Sexworkerin.
Nee, aber die dürfte man aus Serien
auf Filmen jeden auch kennen. Fall, ja, auch wenn CCH Pounder irgendwie wie so ein harter Pornoname klingt, finde ich.
Ja, gut, okay.
Aber ja, die ist sehr cool, eben als Betreiberin von diesem Etablissement und die hat da eine, die alle Arbeiten erledigen muss. Geraldine wird eben von Jada Pinkett gespielt. Mhm. Und da heißt es dann, dass die das, dass sie diesen Job bekommen hat als Alternative zum Knast.
Ja.
Das ist also jetzt so das, was sie machen muss. Naja, und so trifft jetzt eben William Sadler als Frank Breaker hier auf diese Truppe. Und der Clou ist, warum er überhaupt verfolgt wird. Er ist der Hüter eines uralten Schlüssels. Und das Böse ist hinter ihm her. Und er will das Böse will diesen Schlüssel haben, weil er mit diesem Schlüssel halt Dinge machen kann, die verhindern, dass das Böse überhaupt erst das machen kann, was es will. Das klingt völlig wirr, was ich gerade erzählt habe. Aber er ist halt seit über 90 Jahren auf der Flucht und hat jetzt diesen Schlüssel und wir erfahren im weiteren Verlauf auch, was es mit diesem ominösen Schlüssel auf sich hat, weil der hat so obenrum das Kopfteil, da ist so eine Art Gefäß drin, wo eine Flüssigkeit drin ist. Naja, und dann wird er irgendwann gefunden, erst von der Polizei in dem Laden und später aber eben auch vom Collector. Und so sind es dann, naja, relativ schnell 7 Leute, ne, in dieser Butze. Mhm. Und dann kommt der Collector mit seinen Dämonen.
Mit seiner Höllenarmee.
Ja. Ja, bis hierhin vielleicht, oder?
Mhm. Ja, ist schon, wie du meinst, so ein Belagerungsszenario. Bisschen From Dusk Till Dawn.
Ja.
Kommen natürlich auch mal wieder Vibes auf. So die Richtung.
Mhm. Ja, nur, dass diese Dämonen, die halt hier zum Einsatz kommen, die waren ja klar durch Harryhausens Skelette inspiriert. Ne? Also so, ja, was das Design, so. Was das Design angeht, haben sich halt ganz klar daran orientiert.
Mhm.
Und das fand ich ziemlich cool.
Ja, fand ich auch. Das waren ja Menschen tatsächlich.
Aber ich fand hier extrem viel ziemlich cool, Alter.
Mhm.
Allen voran, wie perfekt ist die Besetzung von Billy Zane, Alter.
Mhm.
Wie geil spielt der bitte diesen Typen?
Der hatte richtig Bock drauf, hat man das Gefühl.
Ich hab das so gefeiert, ey, wie er sich hier durchtanzt. Und das war, der hat das mit einer lässigen und so viel Charisma gemacht.
Ja, das stimmt.
Ey, ich war schwer beeindruckt, Alter. Ich hab's übelst gefeiert, wie er diesen...
Weil er nimmt das nicht so richtig ernst, sondern er ist so der Verführer halt, ja, weißt du. Und er weiß so, er hat Weißt du, er hat die ganze Hölle hinter sich, so, weißt du, hin und her. Insofern ja. kann er auftreten, wie er will, und zeigt dir so irgendwelche Modelwelten und so, wo sie modeln könnte, weißt du, und sie könnte doch schon längst irgendwie was anderes machen. Und dann hat er so diese What-If-Szenarien, weißt du, die er dann so den Leuten zeigt. Und
ja,
so.
Er versucht und, also die Leute eben zu verführen. Ja. Genau, ja. Ja, das ist natürlich eine Art Teufelsfigur.
Klar. Mhm.
Und ich finde dann auch diese Backstory, die sie halt in diesen kurzen Flashbacks irgendwie aufmachen, fand ich auch tatsächlich mördercool, weil ich dachte so, ja, also ist halt super simpel eigentlich. Mhm. Aber irgendwie, ich habe es alles hart gefeiert, Alter. Wie cool ist dieser Film?
Echt? Hat dir gefallen?
Ey, ich hatte so einen Spaß, Alter.
Oh nein, Alter. Okay.
Aber das halt auch wirklich gehört. Gleich so ab Minute 5 oder so war ich voll drin abgefahren. Und hab's übelst gefeiert.
Okay. Also,
Macht so einen Spaß, Alter.
Ich fand den auch spaßig, definitiv. Aber ich habe auch ein bisschen was zu bemängeln. Also.
Nämlich?
Ich bin halt nicht so ein Freund von so Mysterien, die so aufgebaut werden. Und ich hasse halt in Horrorfilmen irgendwelche komischen, mysteriösen Artefakte. Und damit meine ich jetzt nicht das Necronomicon oder irgendwas sowas
Ikonisches. Ja, aber das
Ikonisches.
Geht doch auch in so eine Richtung.
Ja, wenn das so ikonisch ist, ist okay. Aber irgend so ein komisches Gefäß, Schlüssel, keine Ahnung, irgendeine Scheiße, um die es dann irgendwie
geht. Alter, was da drin ist, ist doch, das war für mich so, what?
Naja, come on, Alter. Also, dass da zurückging in die Jesus-Geschichte dann irgendwann an einem bestimmten Zeitpunkt. Alter, übertreibt doch eure Rolle.
Da war ich, als der alte Agnostiker, war ich so, fuck yeah, Alter.
Hat gefallen. Ich dachte nur so, übertreibt doch nicht. Ja, schon wieder Chronik von Narnia.
Ey, ich finde eben, gerade weil das so, die committen halt so zu dieser Campiness, das habe ich übelst gefeiert, Alter. Also in Kombination mit den Sprüchen und wie geil, dass der so explizit ist. Sowohl in, der Gewaltdarstellung als auch in der Sprache, Alter, wie viele Fucks hier fallen und so weiter. Mhm. Und ich dachte mir nur so, ja ey, wie geil, endlich sprechen die halt auch mal so, wie du in so einer Situation sprechen würdest.
Mhm. Das stimmt, ja.
Weil halt da, natürlich hast du da Leute, die ganze Zeit rumrennen, sagen so, what the fuck is going on? Weil natürlich fragst du dich das erstmal so, Alter, was zur Hölle?
Ja.
Deswegen, das fand ich sehr erfrischend.
Ja, der ist schon erfrischend. Der macht auch Spaß an vielen Stellen. Und ich mag die Effekte auch so und die und gerade so die Kostüme so von den Viechern. Also das kam schon geil.
Aber selbst wenn du sagst, CGI? Das Artefakt ist scheiße, man, das ist doch halt, dann lass es ein MacGuffin sein. Das ist doch völlig Latte.
Ja, aber was sagst du jetzt zum CGI?
Naja, natürlich haben wir hier 1995, aber ich finde, das beschränkt sich ja eigentlich auf diese Sache mit den Augen.
Ich fand das mit den Augen und das mit dem, wo er so die Tür zum Beispiel versiegelt, mit diesem.
Ja, okay, stimmt die Nummer auch.
Ja, das finde ich aber okay.
Das ging noch voll klar.
Also das ging noch voll klar, das hat so 90er CGI. Ja. Aber so Momente, wo er zum Beispiel diesen riesigen Lichtstrahl aus seinem Schritt, weißt du, so, also so eine Szene, da denke ich so, okay, das sieht aber ziemlich beschissen aus, Alter.
Ja, aber ich habe es halt für die Figur einfach sehr gefeiert. Ja, weißt okay. du? Also weil es einfach zu die, so wie Billy Zane ist diese
einfach
Figur.
Beinharter Billy Zane-Fanatiker.
Ey, Alter, ist mal gar nicht, aber jetzt will ich halt erst recht Watching with Brando sehen, Alter. Den habe ich schon so lange auf meiner Watchlist. Mhm. Muss ich sehen.
Ach, stimmt, den gibt's ja schon, Alter.
Ja. Und ey, Billy Zane, der ist Mörder unterschätzt.
Der ist wirklich unterschätzt. Also, ja, ich mag den auch.
Auch wie geil, ne, dass er da irgendwie mit, der hat ja bis dahin nur mit Toupets und Haarteilen gedreht und so. Und dann kam er wieder an in der Vorbereitung zum Dreh mit dem Regisseur in Absprache von, wie legen wir die Figur jetzt an, was so mit Kostüm und Maske und so. Mhm. Kam er wieder mit seinen ganzen Haarteilen an und dann sagt der Regisseur halt, weil der ihn noch nie ohne Haare gesehen hat, ne, weil Billy Zane gab es davor halt in Filmen einfach nicht mit Glatze. Mhm. Meinte so, ey, viel bedrohlicher so. Also, wie geil. So, und deswegen jetzt ohne Haare.
Seitdem war es sein Ding, ja.
Das funktioniert so geil, Alter.
Naja, auf jeden Fall. Es war ja zur ähnlichen Zeit, wo er Todesstille dann gemacht hat, irgendwie ein paar Jahre davor. Mhm. Den hatte ich ja, da war auch so gewissermaßen der Antagonist, wo er Nicole Kidman und Sam Neill auf diesem Boot halt bedroht. Also, er kann schon gut, dieses Fiese.
Ja, vor allem, was ich halt
geil...
Das
halt. Ich hab halt
eben, richtig, und
ich
weil er aber halt auch...
Dass er so viel Spaß bei dem Dreh hatte und so, das hat man ihm so angesehen.
Das eben, das überträgt sich voll und ich find's aber für die Rolle halt auch so naheliegend, weißt du, weil du musst ja nicht bedrohlich spielen, weil du bist quasi unkaputtbar.
Ja.
Und das macht er halt so geil suffisant, auch eben immer mit dieser Gewissheit von, ey, ich könnte mir doch eh nichts. So, also jetzt kommt schon dieses... Auch als er dann eben diesen Tropfen auf dem Boden, damit die Tür quasi als Schild, ne, also dass sie da nicht durch können, seine erste Reaktion ist ja nicht irgendwie, lass mich rein, sondern so die, einfach nur so dezent, gelangweilt, genervt, weil er weiß, das zögert die Nummer jetzt nur ein bisschen raus. Ja, er ist dann so, komm schon, jetzt nicht das auch noch, komm, so.
Ist auch so geil, wie sie die, weil die Dämonen können sie ja über die Augen verletzen und so weiter, wie er dann sagt so, ja, die haben euch nicht ganz informiert und so weiter. Das sind natürlich nur die niederen Dämonen, die du durch die Augen verletzen kannst und so weiter. Doch nicht ich, Alter, was ist denn los mit dir?
Und das finde ich halt auch so geil, selbstironisch, was eben diese, wir stricken ein paar Regeln um irgendwelche Artefakte und so. Das finde ich halt mehr oder selbstironisch. Und deswegen so diese Comedy-Note, die da drin ist, die hat mir halt nochmal den Rest gegeben. So, das fand ich super.
Ja, der hatte ein bisschen was so Komödiantisches wie Evil Dead zum Beispiel, wo du auch ja lustige Momente drin hast. Das definitiv habe ich hier auch drin gesehen. Aber ich fand tatsächlich die Akzente, wo dann die Gewalt durchbricht, die ich halt gefeiert habe, weißt du, mit diesen ganzen Wesen, wo die dann auf einen zustürmen und wo dann, Alter, schon die erste Szene, wo einfach durch den Kopf durchhaut. So,
ja, Mann.
Wo ich denke so, Alter, was? Weißt du, da ging aber schon mal eine halbe Stunde ins Land. Also es hat 30 Minuten gedauert, bis diese erste Szene letztendlich eingesetzt hat. Und diese Zwischensequenzen, wo er dann ihr zeigt, so wie das ist, wenn sie um die Welt reist und dann auf einmal so voll das berühmte Model wäre und so, wenn sie einfach nur macht, was er will und so, fand ich jetzt nicht so mega krass. Also ich hab dann gemerkt, wie ich darauf gewartet habe, dass wieder die nächste Verfolgungsjagd passiert oder die Dämonen wieder eingreifen oder
Digga,
dass man ihn wieder sieht.
Gerade in dieser Szene, da lief einfach das Instrumental von Suicide, von Gravediggers, Digga. Ich bin ausgerastet,
ja, ich weiß,
Alter.
Ich weiß, ich hab das auch mitgekriegt, ja.
Für mich konnte die gar nicht lang genug sehen, weil ich dachte, oh fuck, ich muss Gravediggers mal wieder hören, ey.
Ja, und Jada Pinkett, du sagst es, das ist ihre Prime und so. Ist alles schön, aber ja, ist halt alles nett, finde ich.
Und ey.
Und die Practical Effects und die Kostüme fand ich mega, aber alles, was dazwischen
und
ist, ist
dann die
okay.
ganze nackte Haut. Hallo, wie geil ist diese Szene mit Dick Miller und den ganzen Ladies?
Ja, okay. Auch wieder voll. Ja, das ist wieder diese komödiantische Note.
Ja, klar. Aber ich fand das herrlich ausbalanciert.
Ich finde ihn gut, ich finde ihn spaßig, aber jetzt auch nicht, ist für mich jetzt auch kein Meisterwerk. Also.
Und wie abgefahren, dass Thomas Hayden Church eigentlich in dem Ensemble eher noch so ein bisschen verblasst. Mhm. Und da ist mir einmal mehr aufgefallen, wie gut das dem getan hat, dass der mal richtig Falten ins Gesicht bekommen hat, weil der hat mittlerweile eine übelst faltige Fresse.
Ja, klar.
Zum Glück, ey, hoffentlich fängt der nicht auch noch an, das irgendwie jetzt glatt zu bügeln, weil hier ist er halt wirklich noch so jung, dass der nicht kaum eine Falte im Gesicht hat.
Ja,
ne? Und das ist wirklich die ganze Zeit, denke ich so, irgendwas fehlt. Wo ist der Ausdruck und so? Weil so wirkt er halt echt relativ blass im Vergleich zu den anderen, finde ich. Aber trotzdem habe ich mich gefreut, dass der hier mit bei ist.
Ja, auf jeden Fall. Ich mag auch, dass William Sadler das so ernst durchgezogen hat.
Voll, eben.
Weißt du, dass er eben nicht so, weil Billy Zane sorgt schon für die komödiantische Note und für die ironischen Sprüche so. Wenn William Sadler noch da irgendwie seine One-Liner bringen würde, das hätte nicht gepasst.
Nee,
insofern
eben.
Ist ganz cool, dass er das so...
Das meine ich mit der Balance so und das
er versucht da diese,
schiebe ich auf
diese,
jeden Fall der Regie zu. Ey. Das ist echt gut gemacht.
Ja, er hat da diese massenschwere Aufgabe zu erfüllen, so weißt du, und dieser Last ist halt auf seinen Schultern. Da hätte es nicht gepasst, wenn er da auch noch irgendwelche Sprüche gemacht hätte. Insofern ist ganz cool gemacht.
Ja.
Ja.
Also für mich haben die aus diesen 13 Millionen hier alles rausgeholt.
Okay. Nice. Dann brichst du wieder eine Lanze.
Ja, ey, ist auch ein Soundtrack und alles. Und der macht so einen Spaß, ey. Also ich meine, der hat doch alles, was du haben willst, ey. Der hat nackte Haut, der hat Blut, irgendwelche Dämonen und Action und ein paar Sprüche. Also ich war schwer unterhalten.
Okay, ich bin ein bisschen irritiert über diesen neuen Lee.
Was denn? Das ist jetzt nicht das erste Mal, dass ich einen Film von der Sorte feiere.
Ja, aber schon so. Also hier hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte so, okay, alles klar. Ist das,
ja, habe ich gemerkt, ja, mit deinem Tipp.
Wo ist das auf jeden Fall?
Spoiler Alert, der war nicht richtig.
Naja, kann ich mir denken jetzt mittlerweile, ja.
Get over yourself, lad.
Wusste ich schon nach wenigen Sätzen, dass ich mich hier verhauen habe.
Nee, Bombenfilm.
Ist der geil?
Habe ich mir die ganze Zeit gedacht.
Ja, ich dachte mir das hier.
Nee, ich war die ganze Zeit wirklich nur so, ich will mehr davon, ey. Ich habe das wirklich hart gefeiert.
Was zur Hölle.
Mhm.
Ja gut, wenn man so allgemein den Punkten Glauben schenken darf, ist das schon der beste Reihe der Filme aus der Tales of the Crypt-Reihe. Tales from the Crypt-Reihe.
Mhm.
Aber ich kann mich auch täuschen, vielleicht könnt ihr uns da vom Gegenteil überzeugen. Ich fand's ganz nett, aber weiß nicht, wenn du so eine Vorbilder wie Evil Dead hast und so, dann übrigens, Yoshimitsu, Alter. Ich meine, du kritisierst uns ja auch, weil wir ab und zu mal deine Filme zerlegen. Aber Evil Dead 3,5 Sterne zu geben, Alter, und Braindead 4 Sterne und dann dem hier eine 4,5, Sorry, Alter, aber da hört's bei mir auf, ey. Das sind so wieder die Filme meiner Kindheit, wo ich sage, so, Digga, das sind alles 5-Sterne-Filme, so. Was ist denn los mit dir? 3,5 Sterne für Evil Dead, Alter. Also, wenn man kein Genre-Fan ist oder ein Hakan heißt, von mir aus, ja, aber wenn du Yoshimitsu, Alter, also.
Ja, das verstehe ich, aber in der Godfather auch nicht.
Also. Obwohl ich hätte mir denken können, tatsächlich, du bist ja auch Fan von Ash vs. Evil Dead gewesen und so und. Das ist ja tatsächlich die Tonalität und der Feel von dem, ja, von dem Film. Also, da hätte ich dich eigentlich höher eintacken müssen.
Ja.
Ja, war dumm. Naja.
Tja.
Aber cool, freut mich. Genre Lee ist geboren in dieser Episode.
Ja, genau, jetzt erst. Ey. Nee, ich habe das wirklich hart gefeiert.
From Beyond und Ritter der Dämonen hintereinander, Alter. Ja. Hier beide.
Ja, so gesehen echt gut abgeschnitten. Da war Narnia schon das Lowlight.
Mhm. Das stimmt, ja.
Na dann, sollen wir Punkte raushauen hier.
Let's do this.
Gut, 6,7 sind es auf IMDb. Metascore ist bei skandalösen 48. Letterboxd 3,4. Da ist auch irgendwas nicht in Ordnung. Was habt ihr denn alle gegen diesen Film, ey?
Ja, also von mir ist es eine gute 7.
Eine gute 7. Gut, das ist einen halben miesen für mich.
Das ist verkraftbar, oder?
Auf jeden Fall.
Im Gegensatz zu meinem Fehlschlag.
Ja. Was würdest du jetzt so im Nachhinein schätzen?
8 wahrscheinlich.
Ich bin mal 9.
9 Punkte für Ritter der Dämonen, Alter. Was rauchst du denn da zusammen?
Alter, das ist ja wohl so ein spaßiger Film, ey.
Ja gut, ich kann verstehen, in diesen, weißt, so viel Spaß in diesen 3 Stunden jenseits von Afrika-Filmen, die wir in letzter Zeit gesehen haben, naja, dass sowas natürlich sehr erfrischend ist, sich so ein Film
aber mal hallo, es war der Inbegriff von erfrischend, ey. Das ist 1,5 Stunden so ein spaßiges Programm.
Klar, logisch, ja. Das kann ich schon ein bisschen nachvollziehen.
Den habe ich auch auf jeden Fall nicht das letzte Mal gesehen.
Krass, Alter.
Ja. Aber ja, damit hast du 4 Miese mit einem Tipp.
Eieiei. Da habe ich mich gut verhauen. 9 Punkte, Alter. Was zur
Hölle? Ja, Mann. 9 gut gemeinte Punkte.
Ja, Yoshimitsu wird sich freuen, dass es. Also hier, die letzten Filme von ihm. Du bist noch richtiger Fan. Ja. Du bist richtiger Yoshimitsu-Fan, ja, jetzt auch auf deine alten Jahre. Er
hat Zeit gut gepunktet, ne?
Ja, du überholst mich langsam hier. Ich hatte, glaube ich, den besseren Durchschnitt, aber so langsam.
Ja.
Dreht sich das Blatt.
Mhm.
Nicht schlecht.
Gut.
Wendet sich das Blatt, heißt es, glaube ich.
Ja, so heißt das.
Ja, wo sind wir gelandet dann am Ende?
Am Ende hast du 5,5 Miese.
Mhm.
Und ich habe 2,5.
Naja.
Naja.
Das geht besser.
Ja. Der eine Tipp war es halt, ne?
Mhm. Aber ich habe ja noch das Bond-Special, auf das ich hoffen kann nächste Woche.
Mhm.
Und eine Support-Episode ist auch noch. Was ist jetzt der Zwischenstand? Hast du den?
Nee,
den hast du jetzt nicht
parat. Keine Ahnung. Nee.
Ja, dann fragen wir das mal beim nächsten Mal, weil ich weiß, dass ich 1-2 Folgen zumindest mal gewonnen habe.
Ja, aber ja, dann muss ich erst mal rekonstruieren, wo der Monat angefangen hat und so.
Ob es jetzt noch reicht, weiß nicht. Schauen wir mal dann beim nächsten Mal.
Genau.
Ja, ansonsten können wir noch auf Sonntag auf die Supporter-Episode hinweisen. Da gibt es nämlich definitiv wieder für Dennis, der hier From Beyond, ist gar nicht so lange her, habe ich übrigens gesehen, im August. August 25 hat er den Lusttopf geworfen.
Ach so.
Also
vielleicht hatten die da ihre Episode schon geplant.
Vielleicht,
hat er sich im Zuge dessen From Beyond angeguckt.
Vielleicht war es auch Zufall.
Den müssen die sehen.
Ja, für ihn gibt es wieder einen Film, nämlich seinen Auftragsfilm, nämlich The Peasants, das Flüstern der Felder aus dem Jahr 2023. Und dann gibt es noch für Tintifax On Probation, das dann am Sonntag in der Support-Episode. Wir bringen noch ein eigenes Projekt jeweils, Lee und ich. Und ja, nächsten Dienstag dann unser zweites Bond-Special.
Oh ja.
Und jetzt müssen wir Feierabend machen, weil in 40 Minuten soll die Folge hier, in 35 Minuten soll die Folge hier online sein. Das wird nicht
das
passieren.
Das wird nix, nee.
Also müsst ihr euch mal eine Stunde gedulden. Wir werden uns verspäten heute.
Ja.
Dann habt ihr hier schon mal live. Entschuldigung. Müsst damit leben.
Ja.
Fickt euch.
Sorry. Aber ging ja dann doch wieder länger als erwartet.
Ja, that's what she said.
Das war so.
Jedes Mal.
Das war. hat sich angeboten. Alright, so, von meiner Seite aus war's das. Ich muss jetzt mal was essen.
Alles klar, ich auch. Ich drück den hier noch.
Irgendjemand, der sich hinstellt, allein und den Menschen das sagt, was ich im Augenblick tue, dass der natürlich, dass viele den Tod schlagen wollen.
Historisch angefangen.
Hast du eigentlich heute einen müden Finger oder warum klappt das nicht so mit dem Drücken?
Ich glaube, du musst die Knöpfe hier ein bisschen...
Sind die zu hart für dich?
Sind sie zu hart, bist du zu weich?
Ja, ja, eben.
Ich weiß nicht.
I didn't do anything wrong.
I feel judged.
Der andere
but safe.
Nur fürs Protokoll, ne? Also
der andere Roadcaster ist so ein bisschen, ja, der andere Roadcaster ist so ein bisschen.
Die waren leichter,
ja,
ne?
Ja, die waren leichter. Mhm. Hier kannst du keine Beats machen. Jedenfalls
ist eigentlich komisch, weil die haben ja noch viel mehr Effekte. Ich werde es rausfinden, ob ich die für dich ein bisschen leichter gestalten kann. Und sonst musst du halt das nächste Mal ein bisschen trainieren.
Wird nicht besser im Laufe der ordentlich rauf, Finger so. Trainieren, ja, da gibt es doch diese, ja. diese Dinger, wo man die. Mhm. Aber das ist mehr für die Gelenke, für die Finger, oder?
Ja, nicht für die Finger selbst. Bestimmt stärkere Finger.
Gut, oder ich trainiere meine Finger bis zum nächsten Mal. Da gibt es ja auch verschiedene Methoden, wie man das machen kann. Insofern. Oh Gott. Grüße an Classic Dave.
Ja.
Tschüss.
Tschüss.
Bewegt Bild Banausen.